Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 41 der Apfelnerds.
Ja, hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, heute mit etwas, was wir natürlich so geplant haben. Genau, und zwar das Jubiläum des iPhones ist jetzt 14 Jahre her und das an Folge 41. Da ist schon dem einen oder anderen aufgefallen, dass da eine Verschwörungstheorie hintersteckt. Das sind, also ich glaube an die Freimaurer, die das so geplant haben. Und zwar
Steve hat das absichtlich gemacht.
Ja, genau, oder Steve, richtig. Ja, der war ja bestimmt bei den Freimaurern.
Und ja, das ist ein guter Einstieg bei den Apfelnerds.
Ja, genau.
Dieses Mal.
So, jetzt kommen wir mal zu den Fakten und den Tatsachen zurück.
Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, iPhone. Schön, dass du da bist.
Ja, noch immer.
Ich streichel es mal.
Wir sind jedes Jahr fasziniert. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank für 14 Jahre Freude, unglaublich viel Spaß, Zuverlässigkeit, Treue.
Ja, und Lohn und Brot, ne? Können wir alle mit ausgestreckten Ohren sagen.
Das können wir alle sagen, ja. Genau. Ja, das ist schon was Schönes. Also am 9. Januar 2007 wurde das iPhone vorgestellt.
Um 9.41 Uhr.
Richtig,
um die sagte Steve. Genau. iPhone.
Da wurde das namentlich bekannt. Großartig, also bis heute, wer die Präsentation noch nicht gesehen hat, sträflich, aber vielleicht verlinken wir sie. Das
machen wir natürlich gleich nochmal.
Auf jeden Fall.
Ja, ist absolut sehenswert. Also das ist unglaublich stark, ne? Jetzt für das jüngere Publikum. Für die jetzt die Zeit nicht so früh begonnen hat wie bei mir. Also ich kenne ja auch noch Disketten und sowas. Also noch ein bisschen andere Zeit. Die beiden anderen hier kennen so noch ganz andere Zeiten. Und
Lochkarten.
Genau, Lochkarten. die habe ich nicht mehr erlebt. Also um auf das zurückzukommen, was ich eigentlich meine von dem Weg, den wir kennen, ja, den die Technik konnte damals, da war das in unserer Zeit unvorstellbar. Also ich finde es ja schon toll, dass man mit dem Walkman die Kassette mitnehmen konnte. Das war ja schon unglaublich. Als der Discman irgendwann mal MP3s spielen konnte, war ja noch toller. Und als man irgendwann Mobiltelefone hatte, das war ja schon unglaublich. Aber was damals vorgestellt wurde, zu Zeiten, wo Nokia 3310 oder sowas noch als gut galt, quasi.
Oh ja.
Und man vielleicht so einen Nokia Communicator hatte, wenn man jetzt hier total viel Geld und Businessman war.
Oder die ganz grässlichen Nokia Serie 60 Geräte, die 15 Sekunden brauchten, um die SMS-Anwendung zu öffnen.
Ja, genau.
Also Albtraum.
So und sowas Gruseliges, das war der Stand der Dinge. Touchscreens bestanden aus Styluses, also aus den Stiften, und waren super unpräzise, mussten ständig kalibriert werden. Das war eine Riesenkatastrophe immer. Weiß ich immer noch. Und und dann kam Steve um die Ecke.
Genau, du hast vorher deine ganzen digitalen Kalendereinträge, hast du, wenn du fortschrittlich warst, mit einem Palm Pilot gemacht, weil die hatten schon sowas. Aber der 9. Januar 2007 war wirklich ja augenöffnend. Also wir haben es ja live miterlebt, zumindest Daniel und ich wahrscheinlich. Und jedes Jahr, also ich gucke es mir auch mindestens einmal im Jahr irgendwie an, weil es bringt wieder so diesen Spirit und den Spaß an diesem Gerät rüber und es ist jedes Jahr wieder super.
Ich gucke das auch in der Tat, komischerweise reden, bin ja froh, dass du das jetzt gesagt hast, sonst hätte ich es vielleicht weggelassen, damit ich hier nicht als der Vollnerd stehe, aber ich finde auch, also was mich unglaublich, ich meine, klar, Steve konnte Sachen präsentieren, verkaufen, das wissen wir alle. Da war er groß drin, ne? Etwas unglaublich gut anzukündigen. Aber auch wirklich mit so geilen Facts. Ne? Also immer wieder bin ich natürlich bei dieser Stylus-Sache, die war einfach großartig, ne? Wie er gesagt hat. Wie bedient man das?
Genau.
Who wants a stylus? Yuck, ne? You get it, you lose it. So, und wie er dann einfach diesen Finger abbildete und gesagt hat, wir nehmen das Gerät, womit wir alle geboren wurden, wo wir alle 5 von haben oder 10 von haben, und dann bedienen einfach das Gerät, und hat das dann gezeigt, wie unglaublich einfach, wie schnell das Ding ist, wie präzise. Es war absolut unglaublich.
Also ihr könnt euch das hier nicht vorstellen, das war wirklich, es hat gekribbelt, als er diesen Multitouch vorgestellt hat. wirklich, also du hast gemerkt, okay, da ist gerade was passiert, was ganz, ganz Neues. Ich kann dir nicht erklären, dass jedes Mal, wenn ich dieses Video sehe, habe ich wieder dieses Gefühl. Das ist einfach unglaublich. Da läuft mir jetzt eiskalten Rücken runter. Dieses, ja, du wusstest in dem Moment, jo, jetzt gerade ist was ganz anderes passiert als sonst.
Das war dieses legendäre You Had Me at Scrolling, was Steve dann selber nachher noch von einem Kollegen erzählt. Ne? Und das ist halt eben dieses gewesen, er geht da hin, bedient das Gerät mit seinem Finger und das hat einfach noch nie jemand gesehen. Ne?
Ja, also das war, du konntest es in die Tasche packen. Das war, also es war absolut seiner Zeit voraus, das Ding. Das war unglaublich. Wenn man sich überlegt, wo das jetzt auch alles Einzug erhalten hat, ne, jetzt mal klar, iPhone etc., ne, viele alle haben das nachgebaut. Man muss mal überlegen, der Kram hat die Welt verändert. Da ganz klar, ne? Also es hat unsere komplette Welt verändert. Wir würden heute nicht so durch die Gegend rennen, kein soziales Netzwerk hätte so einen Erfolg, ohne dass man das Internet mitnehmen kann, ne? Das Internet in der Tasche, wie er auch mal gesagt hat. Und kein Baby-Internet, wie er so schön da auch gesagt hat auf der Präsentation, sondern das Richtige. Also wirklich absolut unglaublich damals gewesen. Das war sowas
von beeindruckend. Steve hatte vollkommen recht, er sagt das in der Präsentation. Das ist die nächste Revolution.
Ja. Ne?
Und jetzt hatte ja Apple wirklich das Glück, was er in der Präsentation ja auch sehr schön zeigt, dass sie so das ein oder andere gute Produkt gehabt haben vorher, was da auch schon sehr revolutionär war. Ne? Der Apple II und der Macintosh waren natürlich für sich auch zu den Zeiten sehr, sehr große Revolution. Den iPod konnte man dann so als Lala dazwischen sehen. Das hat er ja dann noch als drittes aufgeführt. Und dann aber halt eben mit, das ist die nächste. Ja,
der iPod hat die Musikindustrie total verändert.
Ja, also ja gut, hat er auch. Die hat er komplett verändert, das genau. Ja. Und halt mit dem Click-Wheel, das war auch super geil zu bedienen. Das muss man ihm ganz, ganz klar lassen. Die Bedienung des iPods war großartig. Also ich war davon unglaublich begeistert. Da konnte kein anderer mit anstinken, wenn du da 100 MP3s bei anderen hattest oder so. Da hast du dich dumm und dusselig geklickt. Und da hast du mit deinem Clickwheel und auch, die hatten ja damals schon diese Anpassung der Scrollgeschwindigkeit, ne? Und sowas. Also es war super. Das war total genial. Also das
Für seine Zeit super. Ich fand das jetzt in der Reihe, wie er das da damals gezeigt hatte, ein bisschen weiter hergeholt wie die anderen Revolutionen, aber ja.
Er hatte die Maus, also, er hatte ja die Maus aufgeführt, ne? Also die als Pointer-Device, also er hatte die Maus.
Aber das waren die Maus Eingabegeräte-Revolutionen.
Ja, genau, und unter anderem das Click-Wheel.
Ja, aber die Maus, die hat nicht Apple erfunden, sondern Xerox. Und
ursprünglich, hat, ja, die haben das abgeguckt.
Und das hat
die
haben Steve einfach abgeguckt und dann integriert. Ja, klar.
Ja, klar.
So wie er es im iPhone auch gemacht hat, der hat die besten Technologien, die damals verfügbar waren, hat er in dieses Gerät gesteckt. Und da hat er mit allen zusammengearbeitet, mit Google, mit was du dir noch alles vorstellen kannst. Das ist halt, das war super.
Ja, gut, auf jeden Fall sehr, sehr legendäre Geschichte. Mittlerweile muss man ja für die jüngeren Leute dabei sagen, wenn ihr euch das anschaut, ihr müsst euch in den Mindset hineinversetzen. Ne? Schaut euch nochmal so ein altes 3310 an oder so ein Serie 60 Gerät, wenn ihr irgendwo noch Zugriff darauf habt oder sowas. Macht euch mal klar, was damals die Situation gewesen ist und dann schaut euch die Präsentation an. Ne? Ja. Also das ist einfach, ansonsten, wenn man das aus der heutigen Brille sich anschaut, dann ist das langweilig.
Ja, ja, klar. Deswegen habe ich auch gesagt, wo man herkam, ne? Von der Technik her und was der Stand war. Ne? Es gab ja auch diese grässlichen Blackberries, das zeigt er ja auch auf der Präsentation oder diese komischen Nokia-Dinger mit den vollen Tastaturen unten, ne? Und dann nur die kleinen Screens und alles ist viel zu klein und wie er das dann auch so schön erklärt, ne? Und smart sind die Dinger ein bisschen, aber scheiße zu bedienen und er macht das ja super 101-Graph.
Do you see where the problem is?
Ja, ja.
Ist dran? Bei den Blackberries, it's in the lower half.
Ja.
So, wo die Tasten sind.
Naja, also er macht das unglaublich gut, dass er das auch, also wie gesagt, das konnte er ja dieses Verkaufen, das war wirklich genial. Und wie gesagt, man muss sich in den Mindset reinversetzen, dass die Leute wirklich mit den Problemen gestruggelt haben, ne? Wenn du unterwegs warst und mal eben eine Mail lesen wolltest oder sowas oder und mal eben darauf antworten oder mal eben was nachgucken, was heute, klar, mittlerweile völlig normal ist, aber aus der damaligen Zeit, was der da aus der Tasche gezogen hat, holt er das Ding einfach so aus der Tasche, weißt du, und das war unglaublich.
Ja, vor allen Dingen, der hat auch, also da hast du zum ersten Mal eine Website original auf dem iPhone gesehen, also auf einem Telefon.
Ja.
Das war das erste Mal überhaupt. Mit reinscrollen, Pinch to Zoom. Das gab es vorher auf keinem
Device. Ja.
Null. Keiner.
Ja, und vor allem auch mit diesem intelligenten Zoom, das hat er ja dann auch gezeigt, wo du so einen Artikel anklickst und der
zoomt
den genau passend rein. Ne? Also das funktionierte ja großartig. Heute braucht man das ja nicht mehr, weil es diese ganzen nervigen mobilen Webseiten gibt. Aber
ich gehe auch heute immer noch gerne auf die Desktop-Seite.
Ja, klar. Das funktioniert einfach meist besser.
Ja.
Also es gibt auch gute mobile Webseiten, das will ich jetzt nicht sagen, ne? Aber meist sind die halt ultra schlecht gemacht. Das ist halt immer das Problem. Dann hast du da irgend so ein Burger-Menü, das funktioniert nicht und das geht nicht und dann ist alles kaputt und dann geht die Werbung dazwischen, dann drückst du irgendwo falsch, das ist eine Katastrophe. Aber das war ja damals, man darf ja nicht vergessen, da war das Internet auch noch nicht so mit Werbung zugeschissen, ne? Das war schon ein bisschen eine ganz andere Zeit.
Ja.
Heute unvorstellbar, gehen wir heute auf irgendeine Seite von irgendeiner Zeitschrift und hat nicht 6 Millionen Werbebanners. Ja, also.
Ja, dafür habe ich mittlerweile meinen Adblocker laufen, ich kann das einfach nicht mehr sehen, aber dann bekomme ich halt eben auf jeder dritten Seite die Meldung, ich soll meinen Adblocker ausschalten, ich bin böse.
Ja, genau, also das ist jetzt eine ewige Diskussion, ne, warum die das machen, hin und her. Aber aus der Zeit, wie das iPhone damals vorgestellt wurde, das war schon, also das wie gesagt, das war schon echt geil. Ne? Es gibt ja auch unzählige Geschichten dazu, also unzählige Stories zu der iPhone-Präsentation. Unter anderem ja, dass das System noch gar nicht richtig fertig war. Und an vielen Stellen noch gecrashed ist. Und man sieht auch während der Präsentation, wie Steve immer in so einem Büchlein umblättert und guckt, was er als nächstes zeigen soll, weil, das ist jetzt nur meine Story, dürft mich gern korrigieren, wenn ich da was Falsches erzähle, weil die Engineers halt die ganze Nacht nach Wegen gesucht haben, wie das Betriebssystem am wenigsten häufig abstürzt, also am unwahrscheinlichsten. Ne? Deswegen macht er erstmal die Präsentation der Musik-App, glaube ich, dann geht er in die Mails. Ne? Und ich meine, wenn ich mich nicht ganz vertue, der switcht sogar das Device einmal.
Genau, mittendrin hat er einen Switchover drin, wo sie das nicht garantieren konnten, dass es ansonsten stabil war.
Ja.
Das hat man natürlich nicht gemerkt, aber
ja, er legt das einfach hin.
Also wenn man und ganz genau hinschaut, dann sieht man es, genau.
Er legt nämlich hin, die machen auch die Präsentation weg und dann nehmen sie hoch und nimmt das wieder hoch und dann nimmt er halt ein anderes, das sieht man halt nur, wenn man genau hinguckt, ne? Und er guckt dann auch ein anderes Büchlein, anderes Blätterchen, also man sieht mal so schön, wie er umblättert, ich finde das immer total cool, weil das ist wie so, das erinnert mich an so Kinderbücher, so mit so dicken Kartonseiten sieht das aus und dann, also es ist nicht so ein Papierding, weil das hätte auch so geraschelt, das wäre nichts für Steve, ne? Weil dann geht die zweite Seite nicht und so, das wäre ja nichts für ihn. Also das
ja,
war aber schon.
Die haben das ja auch noch 50 Mal geprobt vorher, das hätte er ja zerfleddert.
Ja, genau. Ja. Also das war schon, und das sieht man dann immer. Finde ich immer so total herrlich, wie er dann da blättert. Also das ist so eine geile Story, die man so hört. Die andere Story, die ich noch kenne, das gehört aber zur iPhone-Entwicklung zum ersten, wie sie mit dem ersten, einer der ersten Prototypen kamen. Und zu Steve und der war ihm zu dick, der war ihm zu klobig. Und die Engineers haben gesagt, ja, aber geht nicht kleiner, können wir nicht kleiner machen. Und seine Antwort darauf war, er hat das Ding ins Aquarium geschmissen, da kam Luft raus und er hat gesagt, da ist noch Luft drin, da ist noch Platz. Das war wohl seine Antwort, das habe ich mal gehört. Mhm. Das würde auch zu ihm passen, er war ja ein sehr interessanter Chef.
Das kannst du, glaube ich, auch in seiner Biografie nachlesen. Ich meine, das war da auch drin, ja.
Muss ich nochmal lesen.
Ich kriege das gerade nicht mehr zusammen, wo ich was gelesen habe, aber.
Ja, genau, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ist ja auch nicht wichtig, aber gut, wenn ihr die Story auch kennt, scheint da zumindest mal was dran zu sein.
Ja, definitiv.
Also ist natürlich auch eine, meint für die Engineers super blöd, weil die haben wahrscheinlich schon was Unmögliches eigentlich geschafft, ne? Was eigentlich keiner schafft. Und dein, ich sag jetzt mal, tyrannischer Chef, der kommt dann um die Ecke und schmeißt einfach so einen sauteuren Prototyp, der war ja auch noch unglaublich teuer, einfach da ins Aquarium und sagt, hier, da kommt Luft raus, da geht noch was. Ja, so. Und dann denkst du, stehst du wahrscheinlich auch da, ne? So 3 Nächte durchgemacht und denkst du so, ja, danke, für nix. Ja, also, aber geile Stories gibt's. Wir danken den Engineers wohl bemerkt, ne? Software wie Hardware, unglaubliche Leistung.
Muss man ganz klar natürlich sagen. Natürlich. damals genauso wie heute, ne? Immer noch jedes Jahr Schlag um Schlag, mittlerweile ja wirklich eine Innovationsmaschine, die immer noch sehr geölt und wirklich gut funktionell ist, gerade fürs iPhone. Klar, das ist die Cash-Cow, ne? Aber trotzdem, das klappt ja wirklich großartig, dass sie immer noch so viel Fortschritt pro Jahr haben, dass sie doch jedes Mal irgendwas zu zeigen haben.
Ja, ja, ich finde, also das stimmt. Ich finde manche Leute ein bisschen, ja, was heißt undankbar, aber ein bisschen, die das nicht ordentlich wertschätzen, die sagen, ja, aber da gäbe es dann nicht so die Revolution oder das wäre nicht so toll. Natürlich machen die manchmal nur Feature-Updates, aber egal, was die da einbauen, also das ist immer eine, also allein wenn man, also ich war von der Taptic Engine zum Beispiel, kam durch mit dem 6S, war ich unglaublich begeistert. Ein unglaublich tolles Teil. Ja, ich weiß, die meisten Consumer, denen ist das egal, das Ding vibriert und alles ist gut. Ja, ist mir auch klar, dass die Begeisterung nicht jeder teilen kann, genau wie bei 3D-Touch. Aber es ist großartig, bis heute ist die Taptic Engine, was war es jetzt wegen 3D-Touch? Ja, das geht mir nicht aus dem Gedächtnis. Das tut mir leid. Da weine ich bis heute. Also, ich mag mein iPhone 12 Pro Max, aber ich trauere um 3D-Touch. Mhm. Also, wenn nächstes Jahr 3D-Touch zurückkommt, kaufe ich wieder ein iPhone, garantiert. Ich weiß, wird's nicht, aber ich mein's ja nur.
So. Ja. Mhm. Also, man kann ja Hoffnungen haben.
Genau. Ne? Also, das, was ich eigentlich nur meine, ist, die machen ja auch oft Dinge, die einfach, ja, für den normalen Bürger relativ normal klingen und völlig egal sind, die aber trotzdem saugut sind. Ich meine, wie präzise diese Taptic Engine war oder ist, ist schon echt unglaublich. Ne? Also, es war schon, ist schon super cooles Haptik-Feedback, was die da bereitstellen. Ja, ne? Also, das ist schon, und auch Custom, ne? Was sie da machen.
Also das ist halt eben das, weshalb wir auch diesen Podcast machen hier, ne? Also warum das auch wahrscheinlich viele hören werden von unseren Hörern, ne? Weil einfach bei Apple halt eben so viele tolle Kleinigkeiten zusammenkommen, dass man sich den ganzen Tag darüber unterhalten könnte.
Ja, das stimmt. Also es sind wirklich oft, es ist jetzt nicht diese neue Kamera oder sowas bei mir, ne? Also, sondern du freust dich über irgendeinen anderen Kram. Ich freue mich zum Beispiel über MagSafe. Ne? Gut, ja, das ist jetzt so ein typisches Feature. Ne? Aber ich freue mich zum Beispiel immer über die Taptic Engine, wenn ich hier diese Animationen bei iMessage schicke. Ne? Und dann hast du zum Beispiel das Feuerwerk. Das fühlt sich einfach großartig an. Das könntest du mit einem normalen Vibrationsmotor gar nicht machen. Mhm. Ne? Weil das einfach viel zu unpräzise ist. Das wäre nicht möglich, so präzise dieses Knallen als Feedback zu generieren. Ne? Und also das ist schon geil.
Das ist schon. Ja, man gewöhnt sich natürlich jetzt auch als Nutzer von solchen Produkten, die so gut sind, auch an viele Sachen. Ne? Ich werde immer wieder dramatisch daran erinnert, wie gut die Trackpads bei Apple sind, wenn ich dann mal ein Trackpad bei jemand anderem benutzen muss. Jo. Dann werde ja bekloppt, wenn ich die schon nur sehe, die Trackpads. Geschweige denn, wie die reagieren.
Gruselig, gruselig. Ja, also, gruselig. Unglaublich schlecht. Ist auch mal das Geile, wenn Leute dich als Mac-Nutzer dann fragen, sagen, oh, wie kannst du mit dem Trackpad arbeiten? Da sag ich immer, ja, weil ich nicht so ein Schrott-Trackpad habe wie du, weißt du? Mit meinem kann man arbeiten, ja. Und dann gibt's da sowas noch, was ganz Obskures bei manchem Hersteller, also ich weiß, welcher es ist, ich nenne ihn aber jetzt nicht, die haben so einen netten roten Punkt in der Tastatur, da kannst du damit agieren. Das ist auch so eine, früher war das noch so ein flauschiger Ball, das weiß ich noch, mein Vater hatte nämlich mal so ein Gerät von der Firma vor 1000 Jahren und dann konntest du damit mit die Maus bedienen. Ich meine, das hat jetzt nicht super schlecht geklappt. Das war eigentlich ganz gut, ne? Aber ich habe mir einfach gedacht, ey, bau doch einfach ein vernünftiges Trackpad da ein. dann geht's ja auch.
Also ich hatte damals in einer Firma auch so eins und diesen Pinüppel, der war schrecklich. Wenn du normal die Tastatur benutzt hast, bist du dauernd an diesen Pinüppel gestoßen, anstatt dass du drumherum die Tasten hättest vernünftig treffen können. Ich habe, wenn ich geschrieben habe, den Pinüppel dann immer rausgezogen.
Ach, die kann man rausziehen?
Ja.
Ja, du kannst auch abmachen.
Aber dazu kam halt eben dann noch, dass auch das Trackpad davor halt eben auch noch so klein und auch noch schlecht wie Sau war. Und das ist dann beides unbrauchbar gewesen. Da hast du eine externe Maus gekriegt.
Ja, ja.
Anders ging das gar nicht.
Das ist ja dann die Standardlösung. Externe Maus, sonst kannst du nicht arbeiten. Wo ich mir immer so denke, okay.
Ja, du hattest ja immer beides auf diesen ThinkPads und aber damals war dieser Knopf war schon Innovation. Also die waren die Ersten, die das rausgebracht haben. Und das hat auch gut funktioniert, zumindest bei den Laptops.
Ja, in meinem Fall war das jetzt ein Dell. War das nicht gut implementiert. Okay.
Mhm. Also bei den ThinkPads, wie gesagt, da kenne ich das noch als flauschiger Ball. Heute ist das so ein Plastikding. Das Plastikding kenne ich nicht mehr. Diese kleinen, flauschigen Pönöpel kenne ich noch. Der war eigentlich auch ganz gut, aber es ist halt, also die, weißt du, das ist ja eine Innovation geboren daraus, dass sie einfach keine vernünftigen Trackpads bauen, finde ich. Ja, du brauchst es ja nicht, wenn du ein ordentliches Trackpad hast. Also ich würde niemals so ein Ding an meinem Mac vermissen. Ja, ich nehme einfach mein Trackpad und gut ist. Ja. Und ich weiß auch nicht, das Geile ist, sie machen das bis heute zum großen Teil nicht. Ne? Also ich weiß gar nicht, wieso. Also es
gibt immer noch genug, die diese schrecklichen Trackpads drin haben.
Ja, das ist schon hart. Also wir haben es schon gut in der Mac-Sparte. Und
Ja,
also iPhone, unglaubliche Revolution. Wir verlinken noch mal die Präsentation.
Machen wir.
Und aber, jetzt kommt das Aber. das war nicht das einzige Jubiläum. Ja, denn ziemlich exakt 6 Jahre vorher, nämlich am 9. Januar 2001, hat Apple iTunes vorgestellt. Mhm, und das ist jetzt 20 geworden, für die noch vergessen haben, wie man das
dann. Ich wollte gerade noch sagen, warum nur ziemlich genau davor? Das sind ja noch die Präsentationen zur, oh Gott, wie hieß die Messe nochmal? Jetzt wollte ich gerade sagen.
Macworld, ja.
Ja, ne, genau. Die Präsentationen zur Macworld gewesen. Und die sind halt eben immer irgendwie in der zweiten oder in der ersten vollen Januarwoche gestartet oder irgendwie sowas. Und dann hatte sie da eben mehr oder weniger immer dasselbe Datum. Das haben sie ja dann danach sehr schnell aufgehört. Aber das iPhone war so die letzte große Präsentation auf der Macworld. Ne? Ja. Und okay, sorry, ich habe dich
unterbrochen. Nee, alles gut.
Ich setze dann mal gerade fort. Und zwar, iTunes 20 Jahre alt, ist halt eben ein paar Jährchen älter wie das iPhone. Und hatten wir, glaube ich, letztlich auch schon mal länger drüber gesprochen. Ne? Also ich habe das sogar auf dem PC als meine Musiksoftware benutzt, wo das bei mir Winamp mit Freude abgelöst hat. Ich habe das rauf und runter gebraucht. Ich habe da alle meine CDs mit gerippt, habe dann mein volles digitales Archiv damit sehr schnell aufgebaut und dann halt eben das wirklich genossen, rauf und runter zu hören. Erst einfach nur am PC laufen zu lassen und später habe ich dann noch ein iPod Nano, war ja dann mein erstes Apple-Produkt überhaupt, dann gekauft und dann auch nie wieder drüber nachgedacht, was anderes zu kaufen.
Das war auch wieder so eine kleine Revolution. Ne? Du hast eine CD eingelegt von deinen persönlichen CDs und zack, hast du die Playlist da drauf gehabt. Die wurde automatisch aus der Datenbank geladen.
Ja.
Und dann konntest du dir die brennen. Das war unfassbar. Was haben wir CDs gebrannt?
Vor allem, was echt so geil war dieses automatische Einsetzen der Track-Namen und alles. Ne? Also musst du den ganzen Blödsinn nicht selber benennen. Das war total großartig. Das hat toll funktioniert. Bei Winamp hat mich immer genervt. Also viele fanden das ja toll mit dem ganzen Equalizer-Scheiß und dem ganzen gebundenen Gedöne. Und da konntest du verschiedene Themes und sowas machen. Für mich war das total überladen. Also es war nicht schlecht, aber es war halt total überladen, das Ding irgendwie. Also ich total overdosed, du warst eine totale Reizüberflutung, nur weil du mal Musik anmachen wolltest. Und dann kam iTunes mit ihrem ja doch schlichten Design, was sich einfach auf das konzentriert hat, worum es geht, und zwar Musik zu digitalisieren und abzuspielen, was großartig funktioniert hat. Ich war auch mit iTunes immer sehr zufrieden, ob auf dem Mac oder auf Windows. Und aber was wir ja mal informieren wollten, was ich übrigens auch nicht wusste, ist, dass Apple das gar nicht komplett selbst erfunden hat, sondern dass sie das auch zugekauft haben.
Ja.
Von SoundJam MP.
Ja, also ich habe das auch immer nur erzählt bekommen. Das war dann auch noch vor meiner Zeit, wo ich sowas mitgekriegt habe, aber das ist wohl tatsächlich eine Sache, die sie übernommen haben, die auch mehr oder weniger genauso aussah, haben sie nur.
Genau, sie haben nur Brennen und Digitalisieren von CDs hinzugefügt, das konnte das wohl nicht, das Tool selber. Okay. Das haben sie dann noch, also haben das gekauft und dann irgendwie, ich glaube, ein Jahr dran geschraubt und dann kam das. Mhm. Und mit Brennen von CDs und mit Digitalisieren Und ja, sollte halt die einfache Bedienung in den Vordergrund stellen, hat es auch noch Kleinigkeiten geändert, sollte halt so einfach wie möglich sein, was sie auch großartig hingekriegt haben. Na, also jeder erinnert sich, legst eine CD ein, iTunes springt an, sagt hier, hab eine CD erkannt, sagt dir sofort die Tracks, ne? Und dann musst du nur auf, weiß ich gar nicht mehr, importieren.
Importieren, ja.
Ja, gehen und dann hat das, der das Ding geladen, MP3s rausgemacht, Feierabend, war großartig. Ja, und bei der ersten Version von iTunes gab es noch keinen iPod. Das heißt, Apple hatte noch keinen eigenen Player. Und sie haben dann in der Tat Fremdgeräte beworben, wie die, irgendwas von Creative, hatte ich gelesen. Und
ja, stimmt.
Noch irgendwas, weil sie nichts selber hatten. Und haben die auch ohne Treiber, Entschuldigung, ohne Treiberinstallation und sowas unterstützt.
Ja, richtig.
Also das war sehr großartig.
Und es gab noch eine Kleinigkeit, die aber iTunes so einfach von der Bedienung her gemacht hat. Dieses kleine Suchfenster, wo du nach Bands suchen konntest, nach Liedern suchen konntest. Die Datenbank war so schnell, also das war revolutionär. Ja. Diese Bedienung, dass du deine Musik so schnell finden konntest, suchen konntest, auswählen konntest, super.
Ja.
Und dir natürlich dann auch deine eigenen CDs, also so eine Playlist machen können von 100 verschiedenen Liedern, also es war
Wahnsinn. Ja, also es war schon, das Suchen war auch, stimmt, war ein großes, cooles Feature. Jetzt ist Apple auch natürlich König im Suchen, also wir alle, glaube ich, lieben Spotlight auf dem Mac und auf dem iPhone. Ich glaube, ich würde 99% meiner Sachen kaum noch finden ohne Spotlight. Also wenn Apple das Feature deaktivieren würde, dann müsste ich meinen Mac aufräumen. Ja. Meinen werden sie nicht tun, aber ich meine ja nur. Aber
auch eins von diesen vielen legendären Features. Spotlight bis heute immer noch großartig. Ja. Damals wie heute.
Ja, genau.
Also das erste Mal, als ich mit einem Mac gearbeitet habe, das war noch der, ich glaube, der alte iMac, dieser bunte mit diesem runden, mit diesen farbigen, runden Kathodenstrahlern.
Die Plastik-iMacs.
Genau. Und da habe ich zum ersten Mal mit Spotlight gearbeitet und halt Sachen, weil ich bei einem Kunden halt Sachen gesucht habe und war fasziniert, wie gut das funktioniert und wie schnell das
ist. Ja, das ist ja, genau. Das ist dieses brutal Schnelle finde ich total beeindruckend. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel mal an meinem iMac, wo noch 4 externe Festplatten dran sind, ne? Das indiziert er einmal alles und dann findet der egal was, wann. Manchmal wundere ich mich ja selber noch, was ich da noch für Dateien habe oder sowas. Und ich denke, so, und dann findest du irgendeine Datei 10 Jahre alt, guckst da rein, denkst, ach ja, guck mal, ne? So. Und also wirklich großartig und finde ich, wenn man von der Windows-Welt kommt, wo du einfach gar nicht suchen konntest, ja, aber es gab eine Suche.
Doch.
Gab eine Suche, aber die konntest du vergessen.
Ja, genau. Nur um das mal zu vergleichen gerade. Also das, wovon wir kamen, das war von der Windows-Welt, wo ich mich noch sehr gut dran erinnern kann, verzweifelt manchmal Dinge gesucht zu haben. Und da ist halt eben dann dieses Suchfeld von Windows, was war das damals, Windows 95 oder was war das zu der Zeit gerade? Ne?
Gut möglich,
ja. Ja, oder 2000 schon so ein bisschen, aber die hatten alle noch dasselbe Problem, du hast halt eben irgendwas gesucht, hast das in das Suchfeld eingegeben und da hat er dann gesucht. So, und den ganzen Rechner lahmgelegt, die Festplatte unbrauchbar lahmgelegt und dann rödelt er da irgendwie 20 Minuten vor sich hin, nur mit der internen Festplatte, um dann am Ende zu sagen, nicht gefunden.
Ja, genau.
Und was hast du dann gemacht? Dann bist du zum Norton Commander und hast darüber gesucht.
Ja, währenddessen hattest du das dann schon woanders gefunden, weil hast du dann selber dann irgendwie im Explorer noch gesucht oder...
Ja, genau. Also
oder was das auch war immer.
Unglaublich langsam und vor allem, die haben ja auch nur nach Dateinamen gesucht, wenn ich mich noch recht entsinne. Ja. Ne? Genau. Also was man ja auch schnell vergisst bei Spotlight, weil man ja total verwöhnt ist, die indizieren ja die Inhalte von PDFs. Das darf man ja nicht vergessen. Das heißt, du kannst theoretisch nach einem Inhalt von irgendeinem Vortrag, den du gemacht hast oder sowas suchen und der findet das einfach. Ne? Also macht dir das PDF auf und zeigt dir die Seite an. Genau. Ne? Der sucht dir in E-Mails, in Anhängen von E-Mails, in allen Apps, die das unterstützen. Ne? Also unglaublich geil. Das Ding ist für mich also unbezahlbar.
Genau.
Ja. Also da könnte Apple sogar eine Abo-Funktion hinterhängen. Die würde ich bezahlen.
Sag es nicht so laut.
Ja, ach Quatsch, machen die nicht. Aber.
Ach ja, sehr schön.
Ja, also das, wir waren eigentlich bei iTunes, ne? Fällt mir gerade mal so auf.
Ja, genau, schon wieder.
Genau, also iTunes, das hat ja dann langen Weg genommen, iTunes, ne? und ist von reiner Musik immer mehr aufgebohrt worden. Ich wollte jetzt gerade Internetradio nehmen, aber das hatten sie von Anfang an drin. Dann die Geräteverwaltungen kamen ja dann rein, ne? Dann kamen die App Stores mit rein, die man dann noch machen kann. Die Backups für iPhones. Bitte?
Filme kamen.
Stimmt, die Filme kamen zuerst. Stimmt, die habe ich ganz vergessen.
Social Media.
Ja. Stimmt, Podcasts kamen rein.
Das war gut. Ja, das kam auch direkt ganz am Anfang, sehr, sehr schnell schon. Also nicht ganz am Anfang, aber relativ schnell.
Also,
ne?
Also das, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, das Ding war irgendwann brutal überladen.
Ja, genau. Also, das hat ihm leider nicht gut getan.
Also die haben, es war irgendwann unglaublich überladen, das Ding. Und finde ich teilweise kaum noch bedienbar. Und das war ein bisschen schade. Und sie haben ja jetzt in war das dieses Jahr oder letztes Jahr, wo sie auseinandergerissen haben?
Das ist ja
letztes, oder?
Letztes?
Ja, ein letztes Jahr.
Also haben sie ja jetzt auf jeden Fall die Musik, die Podcast-App, die TV-App rausgezogen, ne, und das alles einzeln gemacht. Teilweise gut, ne, weil ich mit den Apps auf Mac alles so lala sagen muss. Also ich muss immer noch sagen, dass die ersten iTunes-Versionen gefielen mir deutlich besser. Gerade von der Performance her. Ich finde jetzt gerade die Musik-App lädt immer super lange und bis die TV-App geladen. Ich meine, weiß, glaube, das ist auch alles irgendein Catalyst-Kram oder so, weiß ich nicht genau.
Das kam ja damit.
Ja, ich meine auch, ne? Und super langsam, finde ich, ne? Das ist halt ein bisschen anstrengend, bin ich immer so der Meinung, ne?
Ja, wobei, ich glaube, Music hatten sie nicht mit Catalyst gemacht, TV aber, glaube ich, ja. Aber Music hat irgendwie auch noch einen Unterbau von iTunes geerbt, wie irgendwas Technisches, deswegen ist das auch noch relativ fett und lahm. Ich hatte das irgendwann mal gelesen, aber ja, ne, also optimal ist es nicht, aber es ist ja wieder in die richtige Richtung
gegangen. Ja,
ne? Also also jetzt werden sie wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen was Hand anlegen müssen, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, wie es auch bei der iPhone-Musik-App ist, dass du eine dedizierte App für Musik hast und die macht nichts anderes.
Sie sollten die vielleicht wieder einzeln updatebar machen, wie iTunes auch war, dass man nicht immer ein ganzes Betriebssystem-Update einspielen muss, nur um vielleicht eine Verbesserung der Musik-App zu haben.
Aber andererseits, wenn sie das dann sowieso zeitgleich releasen, wie sie es oft machen, dann ist es...
Ja, das stimmt, okay. Ja, stimmt.
Ja, gut. Okay. So viel zu den Jubiläen, würde ich sagen, ja, oder? Ja,
reicht. Genug geschleimt.
Was hat Apple denn heute angekündigt? Das wurde ja so getrommelt von Tim.
Ja, das war echt riesig angekündigt. Ich war schon völlig irritiert. Also gut war, sie haben sofort gesagt, kein Produkt. Also die Euphorie hielt sich also ein bisschen in Grenzen. Dann wurde gescherzt im Netz, dass Apple diesmal besser darüber informiert, dass man das neue U2-Album geschenkt bekommt. Das war es aber nicht. Kann ich schon mal von vornherein her sehen, sagen. Und dann war noch die Theorie, dass Apple die Stores als Impfstützpunkte bereitstellt. Auch das ist nicht passiert. Hätte mich auch gewundert. Weil, ist Quatsch, deswegen. Nicht, weil Apple irgendwie böse ist.
Wir haben unser eigenes Impfzeug entwickelt.
Das wäre natürlich was. So, und jetzt haben sie es rausgelassen und jetzt haben sie heute angekündigt, die neue Racial Equity und Racial Justice Projekte zu starten, die systemischen Rassismus bekämpfen soll in Amerika und natürlich zu mehr Gleichberechtigung führen soll, und da stellt Apple satte 100 Millionen Dollar bereit. Davon geht auch was an die, wie heißt die jetzt, muss ich gerade nachgucken, Historische Schwarze Hochschule, HBCUS.
Das sind ja mehrere, ne? Universitäten oder Schulen.
Zudem soll der Ausbau an der Developer Academy in Detroit geplant. Also da soll eine Academy von Apple hin.
Ja, übrigens die erste in Amerika, ne?
Ja.
Ja, also es gibt ja eine in Italien, wir haben auch bei Cocoheads schon mal einen Herrn kennengelernt, der war da ein Jahr. Also das muss ein sehr gutes Jahr gewesen sein, sehr erfolgreiches Jahr. Der hat damals, also hat man seine App vorgestellt. Und ja, also das sind wirklich so Kaderschmieden, ne?
Okay, ja, habe ich nie so richtig verfolgt. Wenn wir mal anschauen.
Also generell geht es in dem Projekt halt gegen Rassismus zu arbeiten, wo Apple eine Menge Geld für bereitstellt, was ich durchaus unterstütze. Also finde ich eine sehr gute Sache. Wenn man schon so viel Geld zur Verfügung hat, dann kann man das auch für solch gute Projekte ausgeben. Vor allem nach so einer schwierigen Zeit in den USA. Gut. Mit einem Präsidenten, der das nicht so ganz unterstützt. Ja, ohne jetzt hier zu politisch zu werden, sonst kriegen wir wieder schlechte Bewertungen. Wir werden Trump-Hater.
Ex-Präsident, fast. Fast.
Fast, ja. Also, deswegen. Also, ich finde es eine sehr gute Sache. Aber ehrlich gesagt, viel, viel mehr gibt es da jetzt auch nicht zu sagen. Also, als Info.
Ja, richtig. Ja. Also, klar ist jetzt für uns ein bisschen was Fokus, der untypisch ist. In Amerika ist das aber natürlich ein großes Thema. Das ist ja auch jetzt während der Trump-Jahre dann immer wieder hochgekocht, ne? Dass die Schwarzen dort deutlich benachteiligt werden, siehe die Polizeigewalt und das Ganze. Es ist schon notwendig, dass da mal was passiert.
Definitiv, ja.
Ich kann das leider nicht einschätzen, ob das jetzt aus der Sicht von denen, die da die Probleme haben, das jetzt gut oder schlecht ist, wenn Apple sowas pusht und fördert, aber grundsätzlich hört sich das ja gut an. So, ne? Also in dem Sinne, ja, für uns vielleicht ein bisschen schwer zu argumentieren, weil wir da nicht drin sind, aber grundsätzlich hört sich das
gut an. Jedes Projekt gegen Rassismus ist erstmal ein gutes Projekt. Ne?
Also, ja, natürlich. So. Also,
aber klar, wir haben die, ich will jetzt nicht sagen, wir haben keinen Rassismus in Deutschland, das wäre jetzt auch gelogen. aber wir haben das Problem, sag ich mal, jetzt nicht so extrem wie gerade mit der farbigen Bevölkerung, wie also mit dem Hass gegen die farbige Bevölkerung, vor allem mit der krassen Polizeigewalt gegen farbige Bevölkerung, Gott sei Dank nicht hier in Deutschland. Und da ist Aufklärung mehr als bitter nötig. Das ist
genau. Eine Frage. Ja, richtig. Ja, wo war schon bei Aufklärung sind, kommen wir zu den Verkaufszahlen, da werden wir auch drüber
auf. Geile Überleitung, weil von so einem ernsten Thema kommen wir jetzt erstmal zum Kapitalismus.
Ja, sorry.
Gut. Das ist mir auch nicht aufgefallen vorher. Alles gut. Ich fand es ist jetzt so total gut.
So voll das, erst dachte ich, das ist eine gute Idee.
Ja, dann so voll mittendrin. Das ernste Thema und dann jetzt zurück zum Kapitalismus. So. Apple hat Geld geschüffelt.
ja, genau. Nur ganz kurz erwähnen, wir hatten ja letztes Mal schon über Q3-Ergebnisse gesprochen, wenn ihr euch daran erinnert. Ne? Wir hatten über 50% waren es, glaube ich, auch, ne? Plus von Apple gesprochen. Und jetzt gab es gerade die Ergebnisse vom vierten Quartal 2020 und das sieht im Prinzip nochmal genauso aus. 49,2%, diesmal habe ich die genauen Zahlen sogar gesehen, während das Gesamtwachstum im PC-Markt auch schon unglaubliche 26,1% waren, hat Apple also nochmal quasi 50% Wachstum hingelegt. Ist alles year over year natürlich, wie so üblich. Und damit den größten Wachstum auch in dem Quartal dann wieder hingelegt. Ne? So, da sind ja die M1 Macs gekommen. Ne? Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dass in Q3 noch keine M1 Macs dabei waren, also in dem Sinne haben sie das voll mitgenommen, aber auch wahrscheinlich ja nur anteilig, das kam ja nicht am Anfang des Quartals raus. Aber alles in allem ganz gut. Marktanteil übrigens, habe ich auch schon länger nicht mehr drauf geschaut, auf die Zahlen, ist im Q4 von 2019 6,8% gewesen für PCs, ne? Also von Apple. Und jetzt in diesem Q4 8%.
Auch schon mal eine ordentliche Zunahme, ne?
Ja, super.
Da kann man mit arbeiten. Aber wie gesagt, klar, die Situation, dass man jetzt auch viel mehr Computer gerade braucht, ist natürlich auch dem geschuldet. Aber trotzdem freut es mich immer, wenn der Mac-Markt wächst, weil auch wenn wir großteils für iOS entwickeln, ist natürlich der Mac ein unglaublich wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Und ich möchte ihn nicht missen. Also das, ich finde die Bestrebungen und Aussagen seitens Apple, dass sie ihn lieben und auch nicht abschaffen wollen, immer sehr schön, weil ich will ihn auch nicht abschaffen.
Richtig. Ich bin auch jedes Mal ein bisschen sprachlos, wenn ich sehe, dass nur 8% zu diesen Maschinen greifen, weil ich mir tatsächlich in zunehmendem Maße gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, was anderes zu benutzen.
Ja gut, da sind wir natürlich auch in einer krassen Bubble. Ne? Also jetzt mal einmal ja, damit, dass wir selbst das natürlich nur verwenden, dann werden wir jedem weiteren das nur empfehlen. Also in meiner Familie bin ich auch mal fleißig dran, wenn es um Anschaffungen geht und dann das Ganze zu argumentieren, dass er eigentlich gar nicht teuer ist, der Mac, weil man ja viel länger was davon hat. Also auf die Zeit gesehen ist er nicht teurer. Das vergisst man ja immer, der Lebenszyklus von einem Windows-Rechner liegt ja halt nur bei 2-3 Jahren, danach kannst du das Ding halt meist vergessen und beim Mac liegt der bei 10.
Ja. Ja, und man darf ja nicht vergessen, klar, die Preisfrage, kurzfristige Anschaffung, sind die Geräte halt wirklich preiswerter als ein Apple, aber langfristig halt, ne, ist Apple wahrscheinlich sogar preiswerter und qualitativ besser. Ja. So unser Eindruck, aber die Firmen, die arbeiten natürlich sehr viel mit Windows und das sind halt nicht viele, die mit Mac arbeiten oder auch Betriebssystemprobleme dann hätten. Also ist dann nachvollziehbar, dass die PCs halt in
Im Firmengebaren Betrieben sehe ich das sogar ein. Irgendwo, also irgendwo, wie gesagt, generell fände ich es besser, wenn man umschult, aber natürlich. Aber gut, das wird nicht passieren. Alles alt eingesessen, alles gut. Generell, egal wie man das jetzt groß verargumentiert, glaubt mir, ein Mac lohnt sich. Es muss nicht immer ein MacBook Pro sein. Ich kenne viele Leute, die sich ein MacBook Pro geholt haben, damit das Pro dran steht, weil man sich dann irgendwie besser fühlt. Also das sind dann aber auch die, die teuer was kaufen, nur damit sie es haben. Es reicht auch, also gerade jetzt, dass er, gerade jetzt natürlich mit dem M1-Chip. Ja. Also das sind alles saugute Geräte, nicht vergessen. Die sind alle sehr, 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 sehr gut.
Ja, ja gut. Ich glaube, es wird nicht viele Hörer geben von so einem Podcast wie diesem, die wir da noch überreden müssten.
Ja, hast vollkommen recht.
deswegen auch. Solltet ihr noch nicht überredet sein, meldet euch mal. Ja. Dann machen wir mal noch mal eine Einlage.
Genau.
Ansonsten würde ich jetzt weitermachen.
Machen wir eine Sondersendung zum Überzeugen.
Genau, Sondersendung nur für dich.
Ja. Das finde ich gut.
Gut. So, da hatten wir alles erledigt. Ah, noch eine schöne Zahl. App Annie, leider gibt es ja von Apple keine Zahlen, fangen wir so gerade an. Keine Zahlen zum App Store, wo sie jetzt irgendwie, außer wenn sie Milestones erreichen, irgendwelche Zahlen rausgeben. App Annie, das ist ja auch so einer von diesen Statistikern, ne, die so statistisch Daten sammeln, die aus Apps kommen, die im App Store logischerweise dann auch aktiv sind. Und die haben jetzt geschätzt, das ist wie gesagt nur eine Schätzung, wie immer, dass Apple im App Store vergangenes Jahr 143 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat.
Ja, das ist eine Hausnummer, ne? Genau. Nur so nebenbei, ich war dran beteiligt, ich habe auch Apps gekauft.
Ja, ich habe mich gut beteiligt.
Also, würde ich nicht Nein sagen, wenn ich den Umsatz hätte.
Leider befürchte ich mal wieder, so wie das oft war in der Vergangenheit, wenn man mal irgendwelche Anteile sieht, werden wir das bestimmt nochmal nachschieben. Das war jetzt dieses Mal nicht dabei. Leider gehen ja oft irgendwie so 80-90% oder sowas davon dann irgendwie an diese Lootbox-Kauf-Apps und dieser Blödsinn, wo man dann halt eben irgendwie
so, wo du immer diese
massenweise
Diamanten
Geld so einwirft. Ja,
kaufen genau. Muss. Oh so. Gott, ja. Ja, egal, das Thema hatten wir schon oft genug, da habe ich mich drüber beschwert, wie schrecklich ich das finde.
Dann wollte ich jetzt auch nicht mit anfangen, aber nur noch mal zu sagen, dass das leider sich deutlich besser anhört, als es ist, weil wenn dieses ganze Geld jetzt an die Independents ging und nicht an diese Geldscheißbuden, dann wäre ich glücklicher.
Ja, vor allem weißt du, was für geile Apps wir dann hätten, also für geile Games. Ja. Das wäre aber das ist halt wieder diese Verwischung, hier 3,49 gibt keiner aus, ne? Aber dann, wenn die App umsonst ist und du musst da drin ständig Coins kaufen, gibst dann 100 Euro aus, ja, nee, das geht.
Passt.
Ja, also irgendwann schreibe ich auch mal so eine App.
Ja, genau.
Mach ich dann auch.
Habe ich mir auch immer gedacht. dann schimpfe ich nicht mehr.
Ja, das läuft nicht dann.
Ja, dann kann man es ja immer noch wieder auf die Nutzer schieben. Ja. Okay, gut. So, noch eine kleine Zahl, dann sind wir hier mit meinen Zahlen auch durch. Haben auch noch genug Themen. Wir haben nämlich noch die Gerüchteküche noch gar nicht angefangen. Und zwar letzte Zahl, Komponentenkosten vom iPhone 12. Das ist auch immer nur so eine Schätzung, aber wir hatten ja im Herbst mal darüber diskutiert, beziehungsweise so Gerüchte gehört, dass die Komponentenkosten deutlich höher liegen sollen als beim iPhone 11. Und das ist jetzt tatsächlich hier geschätzt worden. Es gibt so Firmen, die so die Geräte zerlegen und dann die Einzelkomponenten schätzen. Und eine dieser Firmen hat sich hier dahingesetzt, hat das gemacht und hat da eine Aufstellung gemacht, wo tatsächlich die Komponentenkosten 21% höher liegen als beim Vorgänger iPhone. Wohlgemerkt, die sind sie ein bisschen teurer geworden, waren sie, glaube ich. Ne?
Ja.
50 Euro oder so im Schnitt, ne? War das, glaube ich. Und dafür, dass sie dann auch noch das Netzteil rausgenommen haben, ist da ja schon... Ja, das Riesendrama schon wieder. ist also da so einiges passiert. Ich werde das mal verlinken. Da sind so ein paar ganz nette Zahlen drin. Zum Beispiel schätzen sie hier für Applications Processor and Baseband, also die zwei großen Hauptchips, schätzen sie hier $32.30. Also das ist ja das Hauptsilizium, das ist dementsprechend auch teuer. Die RF-Komponenten, wo wir uns damals drüber unterhalten hatten, dass das ja wohl wahrscheinlich teurer werden wird mit den 5G-Sachen, $19. Leider sind ja keine Deltas, das ist auch ein bisschen schade, aber es ist hier zumindest angezeigt als teurer geworden. Display $25.50, PCB und Konnektoren $1.40. Finde ich dann toll, wenn ich sowas so zwischendrin sehe. Assembly und Test $2.80. Software $3 wird geschätzt. Der RAM $3.20. Power Management 80 Cent. Batterie 40 Cent. Kamera, Subsystem und Face ID $3.60. Sensoren $0.20. Box-Contents $4.20 mit Zettelchen und allem. Also ist auch das Kabel schon inklusive. So, und dann insgesamt Bill of Materials ist dann $72.50. Was halt eben, wie gesagt, dann, was hatte ich gesagt, 21% höher ist. Wohlgemerkt, ne, nochmal für die Leute, die das noch nicht kennen, Bill of Materials ist der reine Komponentenpreis und vor allen Dingen auch noch geschätzt, der kann total daneben liegen. Da können Komponenten dabei sein, die geschätzt haben, die viel teurer oder viel günstiger sind. Aber es gibt so eine Richtung.
Ja, ja. Ne? Also und, genau, man darf nicht vergessen, wie viel Innovation da drin steckt. Ne? Das ist ja das, was genau. Geld kostet. Nicht die Materialien am Ende,
genau.
Sondern die Entwicklung zum Beispiel von einem U1-Chip, der wird richtig Geld gekostet haben bei der Entwicklung. Die Prozessoren, der Bildschirm etc., ne? Also diese ganze Weiterentwicklung, die ist ja teuer. Das ist ja Forschung und Entwicklung. Das heißt, da bauen die viel, probieren viel aus, schmeißen auch mal viel weg. Und. Also das ist das. Deswegen kann man auch nicht sagen, was? Ich sage jetzt mal, das iPhone kostet eigentlich nur 90 Euro. Ich zahle dafür 800. Das kann man so nicht rechnen. Ne? Also kein Autohersteller verkauft sein Auto in der Nähe des Materialpreises oder sonst irgendwas, das funktioniert halt nicht. Du musst ja die Zukunftsgeneration auch sichern. Ne? Vor allem, weil reiner Materialpreis hast du ja schon kein Gehalt drin. Ne? Dann muss das ja schon einer umsonst zusammenschrauben. Ja, und umsonst erfinden. Und genauso wie der Lebensmittelhandel auch nicht umsonst zum Einkaufspreis verkauft, weil dann kann er seine Mitarbeiter nicht bezahlen. Ne? So, das ist halt eine einfache Rechnung. Und Apple verdient auch genug Geld, ne? Das ist keine Frage, aber ja, dafür stecken sie auch unglaublich viel Kohle in Investments, wenn man mal überlegt, was die alles so in den Jahren erfunden haben. Ich denke mal so an Touch-ID, Face-ID, also unglaubliche Efforts, die haben ja Geld gekostet bis zum geht nicht mehr. Die Entwicklung dafür.
Richtig, muss man immer einpreisen. Das ist auch bei allen so. Ne? Also das ist nicht nur bei Apple so. Du kannst solche Bill of Materials, haben wir jetzt nicht vorliegen gerade, aber kannst du halt eben auch für andere Sachen dir nachschauen. Die liegen halt eben genauso niedrig.
Ja, ja, also wie gesagt, auch ein HTC, auch halt HTC oder Samsung, die verkaufen auch nicht zum Materialpreis.
natürlich.
Wenn doch, dann hätten sie irgendwo Gold verbaut. Im großen Stil, sonst nicht. Also das ist völlig normal. Ne? Wie gesagt, du musst Mitarbeiter bezahlen, du musst Geld zurücklegen für Zukunftsinvests, die auch mal schief gehen können. Ja, es gibt ja auch immer wieder Projekte, denk mal an AirPower, die wahrscheinlich riesig viel Geld verschlungen hat. Und Entschuldigung, muss ich jetzt gerade dran denken. Weil es das einzige fehlgeschlagene Projekt, was Apple öffentlich gemacht hat. Die werden ja noch mehr haben. Aber überleg mal, wie viel Geld das gekostet hat, wo sie am Ende gesagt haben, ja, geht nicht, lassen wir, ne? Also jetzt haben sie damit nicht mal was umgesetzt. Das muss ja irgendwie kompensiert werden. Ne? Und davon, das, wie gesagt, es wird nicht das Einzige, ja. Das ist nur das Einzige, wo wir gerade von wissen.
Das ist hauptsächlich eher Power, was sie kompensieren
müssen. Ja, genau. Da knapsen die jetzt noch die nächsten 10 Jahre an den Schulden von AirPower, ja. Das glaube ich auch.
Aber das ist natürlich ein großartiger Übergang von der einen Luftnummer zur nächsten. Heute rede ich mich um Kopf und Kragen.
Ja.
Ja, pst. Das nächste Mal bist du dran.
ich finde es gut.
Nächstes Thema. Wir fangen mal so rum an, wie das heute durch die News-Ticker, also die in den letzten Tagen durch die News-Ticker gelaufen ist, dann macht das ein bisschen was mehr Spaß. Das Ganze fing damit an, momentan ist ja hier virtuelle CES, ne? Die machen ja da irgendwie ein Digitalprogramm. Hatte ich leider keine Gelegenheit reinzuschauen, wir sind mal wieder voll eingespannt gewesen, ne? Aber letzten Endes stellen halt eben wie so oft auf der CES dann halt eben viele Hersteller neue Produkte vor. Und das Erste, was irgendwie ein kleines bisschen, was meine Augenbraue hochgehen ließ, war, dass Nomad, das ist ja ein Zubehörhersteller, der kein Unbekannter ist, ne, scheinbar AirTags plant. Die haben sie da wohl gezeigt.
Also Zubehör für
und, AirTags. Also, nee, eigene AirTags.
Ach so.
Also etwas, was AirTag-kompatibel ist. Also
ich hatte das so gelesen, dass...
AirTag.
Ich hatte das so gelesen, dass diese Sachen, also es handelt sich hier um einen Schlüsselanhänger, Ding und dann alles was für die Brille, also so zwei Gumminoppen, die machst du über die Ohrhalter, weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, von der Brille und dann kannst du deine Bügel. Brille dafür einen Bügel. Dankeschön. Und ja, Gott, Bügel, Ohrhalter, Mann, hier ist ja nicht beim Optiker. So. Und,
ja gut, also
so und da ja. Kommen die AirTags rein, so hatte ich das verstanden.
Deswegen, nein, okay. das sind, also bei dem Glasses Holder, das sieht noch so ein bisschen was so aus, also dieses Ding, was man an die Brille ranmacht, was er gerade erklärt hat. Das andere ist aber so ein richtiges Keychain-Ding aus Leder, was auch richtig zu genäht ist.
Okay, ja krass.
So, und das sieht halt eben wie ein eigenständiges Produkt aus. Nicht so, wie dass man da jetzt ein AirTag reintut. Ne?
Ich lache mich tot, wenn irgendein Subhersteller vor Apple kommt.
Ja, und jetzt pass auf, das geht ja noch weiter. Ja. Also, dann hieß es erst so, ja, so Nomad hat irgendwas, was so in Richtung AirTags geht. Das haben sie wohl dann nur so offiziell, inoffiziell gezeigt und dann gab es so ein paar Bilder davon und dann mehr wusste man da so nicht genau zu. Und dann hat dann Belkin ist ja der Haus- und Hoflieferant von Apple, ja. die Soundform Freedom Kopfhörer angekündigt zur CES mit Find My Integration, wie sie es da an der Stelle nennen.
Ja.
Okay, gut. Also im Prinzip auch dasselbe, das ist dann in diese Kopfhörer integriert, so wie das auch in die AirPods integriert ist, nehme ich mal an. In irgendeiner Art und Weise wird das wahrscheinlich daran erinnern. Und da dachte ich mir dann also wenn Apple da jetzt nicht irgendwas versaut hat, dass sie da vorher was ankündigen wollten, dass die jetzt alle plötzlich da mit ihren Find My Support-Geschichten um die Ecke kommen.
Ja.
Also da ist ja irgendwas schiefgegangen. Gerade Belkin.
Ja, wie gesagt, ich glaube immer noch, der Kram ist irgendwie verzögert. Keine Ahnung, was da wieder zusammengeschustert haben, aber irgendwas stimmt da nicht.
Komisch.
Irgendwas aus dem Ruder gelaufen.
Ja, seltsamerweise. So, und jetzt kommt das Beste. Heute, gerade eben, twittert dann jemand, gebt doch mal in den Safari mal folgendes Schema ein. Find my --items. So, eingegeben, Enter, bup, springt da in Find My rein und zeigt das ausgeblendete Tab, wo das alles schon fertig ist.
Ja. Großartig, ja. Also, Das ist, also wie gesagt, irgendwas, die Dinger werden mich noch im Schlaf verfolgen. Irgendwas ist da tierisch schief gegangen. Ich weiß jetzt nicht, was Apple da schon wieder schief gemacht hat, aber wir kamen ja schon von AirPower. Und ja. Also irgendwas, weiß ich nicht. Also nicht, dass sie da noch was falsch zusammenschrauben und am Ende lädt das AirTag dein iPhone und sie haben aus Versehen die AirPower in die AirTags gebaut und haben sich da vertan. Das wäre natürlich auch noch was. Aber
Find my AirPower.
Ja, genau. Find my AirPower, sehr schön, ja. Gehen wir hier durch die sehr Gegend. Ja, cool, wenn mal Drittanbieter Unterstützung kommt, was das angeht. Also da, erstmal macht das Apple Druck, wenn das jetzt schon im allgemeinen Sprachgebrauch ist. Und vielleicht sehen wir da dann auch bald mal was.
Ja, hoffentlich. Also das kann ja jetzt wirklich imminent sein. Wir hatten ja letzte Folge schon über, wer war das nochmal, der da auch schon...
Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber der da schon was angefangen hat einzurichten.
Teil, genau.
Teil, ja. Ach ja, ne? Teil, ja.
Bei Teil gab es auch die Gerüchte, also das ne, ist incoming, also doppelt und dreifach.
Ja, ja, ne, und mit Beta 14.4 ist ja auch nochmal irgendwas gewesen. Meine ich, was die Dinge anging.
War da auch?
Ja, ja, da war auch
irgendwas drauf, aber nichts aufgefallen. Echt? Aber der mal scheinbar wohl ein Feature Switch oder sowas, dass das halt eben standardmäßig in Find My aus.
Ach so, okay, nee, im Zusammenhang mit 14.4 ist dieser Link aufgetaucht, so war das.
Ach so, war das nur da drin? Dann hat das vielleicht
jetzt. Nein, bei mir funktioniert das auch. Ich habe keine
Bilder drauf. Okay.
Aber der Link ist aufgetaucht. Kann ja sein, dass die das wieder irgendwo im Source Code gefunden haben.
Ja, oder klar. So, das wird dann in der App schon drin sein. Das muss man dann nur rauspuppeln.
Ja. Also. Ja, ich sag's euch, wenn die Dinger mal da sind,
hab ich Seelen. Wir werden drei Kreuzzeichen.
Ja, sag ich dir. Dann gibt's eine Sonderfolge.
Da fehlt nur noch 3D-Touch, dann ist alles
gut. Ja, das genau. Sprech's nicht an. Das tut weh.
Sonderfolge.
Ja.
Ja, genau. Apropos Sonderfolge. Ich versuche schon wieder einen Übergang. Nein,
den Übergang habe ich jetzt auch nicht begriffen. Von Sonder.
Nee.
Von Sonder auf Gerüchte?
Komm, ich versuch's erst gar nicht. Komm, nee, so Gerüchte. Ja.
Gerüchte. So einfach kann es manchmal sein, ja.
So sollte man es eigentlich einfach machen. Ich fange an. Und zwar Apple Car. Wow, auch noch nie gehört. AirPower. Ja, Apple Car, eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, keine große Gerüchtelage zum Apple Car die ganze Zeit zu kolportieren, weil sowieso alles immer, ne, super lang hin und sowieso nichts Konkretes. So, und das Erste, was ich dann hier aufgeschrieben habe, da musste ich sehr lachen, deswegen habe ich das hier reingepastet, das sollte eigentlich der Rausschmeißer werden. Und zwar Bloomberg berichtet, Apple Car wird binnen der nächsten 5 Jahre nicht kommen. Das habe ich auch noch nicht gehört bisher.
Ja, also erstmal wieder was revidiert. Das,
ja, genau genommen sagt sie 5 bis 7 Jahre irgendwie, keine Ahnung, sind sie sich noch nicht ganz einig, wie viele Jahre das nicht kommen wird. Aber sie haben auf jeden Fall einen Artikel darüber geschrieben, dass das nicht kommen wird innerhalb der nächsten 5 Jahre. So, da haben die sich dann einen ganzen Artikel drüber ergossen. Das verlinke ich nicht, weil das ist eigentlich nicht lesenswert, aber ich fand es sehr amüsant gelesen zu haben. So, und dann, eigentlich hatte ich das ja beinahe schon gelöscht und dachte mir so, das interessiert ja sowieso niemanden, wenn es nicht kommen wird. Und dann kam aber dann plötzlich irgendwie eine Gerüchtelage auf, die jetzt irgendwie ganz konkret ist, und zwar Apple sei in Verhandlungen mit Hyundai.
Ja.
So.
Und Hyundai, und
das ist ja jetzt was Konkretes. Genau, und das ist das Krasse daran, der Chairman von Hyundai, oh, den Namen versuche ich nicht auszusprechen, möchte jemand versuchen.
Du warst im asiatischen Raum halt tätig, versuch's mal. Chung A-Song.
Ja, das ist halt der asiatische Kollege hier.
Ja. Ja. Also,
wird das nicht per se schon rückwärts gelesen, also A-Song Chung?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, deswegen sagte ich, ich probiere es nicht. Ja gut, also der J-Man hat da wohl tatsächlich kommentiert, dass er da oder dass sie da in Verhandlungen seien. Und da sickerte sogar tatsächlich noch ein kleines bisschen was mehr an Details durch. Und zwar, dass sie wohl überlegen, die Batteriefertigung in den USA irgendwie entweder unter Hyundai oder Kia irgendwo aufzubauen. Und letzten Endes, ja, viel mehr Konkretes gab es dann auch nicht. Sie sagten, also doch, sie sagten, es wären Verhandlungen am Laufen. Eine finale Entscheidung stünde aber noch aus. Also das ist noch nicht irgendwie jetzt eine offizielle Kooperation. Sie wären noch in Verhandlungen.
Wenn Apple das jetzt nicht beendet nach dem Leak.
Ja gut, das weiß man natürlich nicht. Das kommt drauf an, wie wichtig ihnen das ist. Aber glücklich werden sie damit auch wieder nicht sein. Andererseits, sie werden halt eben sich schon anstrengen müssen, einen Autohersteller zu finden, mit denen sie da gut arbeiten können. Ja,
definitiv. Ne?
Denn da gab es ja auch dann damals zum Beispiel mal die Gerüchte, dass sie sich mit BMW unterhalten hatten, die denen aber ja quasi einen Vogel gezeigt haben, als sie gesagt haben, wir wollen das von euch fertigen lassen. Und dann sind sie wieder gegangen. Ne? Also da wird es auch wahrscheinlich einige deutsche Hersteller geben, die ihnen da den klassischen Vogel zeigen würden.
Ich glaube an deutschen Herstellern auf jeden Fall mal alle. Ja, ich glaube, da wird es keinen geben, der für einen fremden Auto baut. Die werden alle sagen, hier, hau ab. Ja, wir haben schon euer CarPlay da drin, mehr gibt's nicht.
Ja. Oder auch nicht.
Ja, oder auch
für 1000 Euro Aufpreis.
Also, ist schon, also es ist spannend, auch dass das so konkret geworden ist, sage ich jetzt mal, so konkret ausgesagt worden ist, ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Das hätte ich nicht erwartet. Zu einem vor allem noch so weit in der Zukunft liegenden Thema, ne?
Ja, wenn das stimmt, was Bloomberg.
Ja, ja.
Das weiß man natürlich jetzt nicht.
Ja,
das könnte auch falsch sein.
Wenn die dieses Jahr an der WWDC auf einmal ein Auto auf die Bühne fahren, dann falle ich vom Stuhl. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber
also das hätte ich auch nicht erwartet, dass sie wirklich ein Auto bauen. Aber
ja.
Mal sehen, was sie
vielleicht für eine Revolution machen. Vielleicht ist es auch gar kein Auto. Vielleicht machen sie wirklich nur irgendwelche Subsysteme oder sowas. Ja, wer weiß.
Dann ist es ein Flugzeug.
Eieiei.
Ich bin ein Scherzkeks heute, ja. Okay. Ja, haben wir da noch was zu diskutieren?
Nee,
nicht, ne? Nee. Aber also, es ist faszinierend zu sehen, dass Hyundai wohl ein guter potenzieller Partner ist. Ich habe jetzt Hyundai nicht so auf meiner Liste drauf von Autoherstellern, wo ich mich mit beschäftigt habe. Deswegen kann ich da nicht viel zu erzählen.
Die bauen schon ganz vernünftige Autos, ein bisschen spaßig im Design. Also es ist gewöhnungsbedürftig. Ne? Also der asiatische Markt hat grundsätzlich ja ausgefallenere Designs, was Autos angeht, der jetzt hier im europäischen Markt nicht ganz so passt. Weil, wie gesagt, wir haben einen anderen Geschmack, ein bisschen, was das angeht. Deswegen ein bisschen was, wo man jetzt, aber von der Qualität her sind das gute Autos. Das kann man.
Also wir fahren Hyundai seit 2017 und also ich kann das nicht mitkriegen. Ich kann das nur bestätigen, die Qualität ist wirklich richtig gut. Also tolles Auto, tolles Design, auch gut verarbeitet. Also im Moment kann ich wirklich nichts Negatives sagen.
Sehr schön. Ja, muss man dann mal abwarten, was rauskommt. Letzten Endes ist immer noch nicht ganz klar, ob sie dann jetzt da wirklich ein Auto machen wollen. Es wird ja immer noch von selbstfahrend gesprochen, weil sie ja da sehr aktiv am Forschen sind und halt eben hier tolle Akkutechnologie, die sie dann auch zusammen mit Hyundai ja dann eben, wie gesagt, jetzt irgendwie weiterentwickeln wollen. Das klingt alles noch so danach, als wenn sie jetzt da in die Großfertigung tatsächlich mit einem Partner einsteigen wollen, in gewisser Art und Weise, also doch nicht so ganz das pure Auftragsfertiger-Modell zu fahren wollen scheint, ist jetzt meine Interpretation.
Ja, genau. Vielleicht ist das auch dann irgendwie hier, keine Ahnung, Apple powered by Hyundai oder sowas. Dass man das mit dran schreibt oder so, dass da eine Kooperation besteht, das weiß man natürlich nicht. Ist jetzt nicht Apple-Stil.
Und glaubst du, dass Apple das macht?
Nee. Steve dreht sich im Grab um dann.
Nee, aber warum?
Ne? Ja, also, gut. Bauen ja nichts selber. Weiß ich nicht. Riesenspekulation.
Aber das haben sie doch damals mit dem iPhone auch gemacht. Ne? Die haben Samsung genommen als Hersteller und vorher hatte Samsung ja auch ganz normale Telefone mit einer normalen Tastatur drauf und nachdem Samsung dann das iPhone gebaut hat, haben sie auch diese Standard-iPhones gehabt, nur mit Android. So,
Samsung hat nicht das iPhone gebaut, das war Foxconn auch schon von Anfang an. Samsung selber lässt auch bei Foxconn fertigen.
Die haben die Bildschirme gemacht.
Die haben es übernommen, ne? Ja, genau, die Bildschirme.
Ja, aber Samsung ist ja ein riesengroßer Hersteller, genau. Konglomerat von Herstellern, die alles herstellen, von der Schraube bis hin zum Display eben. Ne? Das ist ja quasi das Siemens von...
Ja, aber die konnten die Sachen ja nicht nachbauen, wenn sie nicht selber die, sagen wir mal, die ganzen Komponenten hatten und diese dann irgendwie zum iPhone zusammengebaut haben.
Die verkaufen ja auch einen Großteil, also viele Komponenten an Apple auch heute noch, weil die Komponenten herstellen und weil die viele Komponenten auch sehr gut herstellen. Aber Apple hat sich ja in der letzten Zeit von ihnen distanziert, weil sie so viel Stress mit denen gehabt haben. Aber bei sowas wie den Displays kommen sie immer noch nicht um sie drum herum. Ne? Die OLED-Displays sind halt eben weiterhin fast nur von Samsung gewesen, bisher, glaube ich. Ne? Es gab jetzt Diskussionen, dass andere dazukommen. Aber okay, gut, anderes Thema. Aber prinzipiell... ja gut, also die Abkupferei, die wirst du immer haben.
Ja, das ist also, alter Hut schon, das Thema ist auch schon vor Gericht verhandelt worden. Ja. Und ja, warten wir mal ab, ob es ein Auto wird, ein Flugzeug, ein U-Boot, ein Kampfjet. Man weiß es nicht.
Oder ob sie nur, es gab ja auch immer wieder mal so Gerüchte, dass es vielleicht auch nur irgendwie eine Flotte von selbstfahrenden Fahrzeugen werden wird oder sowas.
Aber so viel keine Geld Ahnung. Für nur eine kleine Flotte macht auch keinen Sinn. Sensortechnik war auch mal im Gespräch. Also riesig.
Lass mich das gerade zu Ende formulieren. Also die Idee mit diesen Flotten, die hat Elon Musk zum Beispiel auch schon mal angesprochen. Tesla hatte er da auch schon mal gesagt, das wäre so eine Geschichte für die Zukunft. Stell dir vor, du besitzt kein Auto mehr, sondern es gibt so Flotten von selbstfahrenden Autos. Das kostet ja dann nichts. Die fahren dann einfach in der Gegend rum oder stehen irgendwo. Und wenn die jemand ruft, dann fahren die los.
Die Idee kenne ich. Die finde ich auch eine geile Zukunftsidee. Aber ja, warten wir mal ab.
Jetzt. Ja, wurde zumindest immer spekuliert, dass das sowas ist, wo viele drauf spekulieren. Tesla auf der einen Seite, dann solche Firmen wie Waymo, wo ja Google sehr viel Geld reinklopft, die ja alle ihre eigenen Selbstfahrtechnologien am Bauen sind. Und deswegen wurde auch dann irgendwie mal gerüchtet, dass Apple auch sowas machen könnte. Das war jetzt nichts, was ich in der letzten Zeit nochmal explizit gelesen habe, aber allgemein ist es auch um die Thematik ein bisschen stiller geworden. Ich vermute einfach aufgrund der Realisation, dass das mit den komplett autonom fahrenden Autos wahrscheinlich dann doch erstmal noch ein bisschen raus ist. Also Elon hat natürlich da sehr viel beigetragen, aber auch einige andere so in dem Sinne von, ja, das ist ja auch alles schon fertig und funktioniert toll und großartig und dann klappt es aber dann doch wieder bei vielen Kleinigkeiten noch nicht. Da kannst du natürlich auch keine autonomen Autos rumfahren lassen, wenn du dich da nicht drauf verlassen kannst. Das ist halt eben das Problem bei sowas. Das muss schon perfekt funktionieren, ansonsten hast du sie sofort alle im Graben hängen.
Wenn es so das ist.
Ja, klar. Oder schlimmere Dinge. Richtig. Gut. Weiter im Text. Sehr interessante Gerüchtelage. Ich fasse das mal gerade zusammen. Das ist alles hier Mac Otakara als Quelle gewesen. Die haben so die Hauptgerüchtelage geliefert diese Woche. Und letzten Endes... fangen wir mal an hier mit dem iPad Pro. Aussage zum iPad Pro. Im März soll ein iPad Pro anstehen. Da habe ich schon ein bisschen was gewundert. Habe gedacht, das ist doch eigentlich das iPad-Event, nicht das iPad Pro-Event.
Aber das letzte kam doch auch so am Anfang des Jahres.
Aber genau, so. Du hast es mir Entschuldigung. Aus dem Mund genommen. Sie haben das ja letztes Jahr auch gemacht. Da kamen die dann mehr oder weniger zeitgleich. Ne? Das war nicht genau zeitgleich, glaube ich, oder? Das
ist nicht mehr.
Oder kamen sie zusammen? Egal. Auf jeden Fall kam er dann auch, ja, mit, wie wir annahmen, mit Verspätung und kam er dann auch im Frühjahr. So, in dem Zuge also dann jetzt quasi nichts Neues. Das ist mehr oder weniger dann einfach der Jahresturnus, wenn sie den jetzt beibehalten. Einige interessante Aussagen dazu. Die erste hat mich so ein bisschen aufschauen lassen und zwar Mini-LED-Support. Haben wir ja schon zigmal gehört mittlerweile, aber nur für die 12,9 Zoll Version. Hä? Also das ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht haben sie das nur bei der Großen gesehen. Manchmal sieht man ja dann unterschiedliche Prototypen oder so. Also das würde ich jetzt mal ein bisschen was mit einem Fragezeichen da stehen lassen. So, dann wurde aber gesagt, 0,5 mm dicker wegen Mini-LED. Gut, logischerweise. Interessanterweise stand nicht dabei, nur bei 12,9 Zoll. Da musste ich etwas schmunzeln. Und jetzt kommt eine sehr schöne Sache. Und zwar kein Kamerabuckel.
Ja, großartig.
Ja, wie sollen sie das denn bitte hinkriegen, wenn das Ding nur 0,5 mm dicker wird, wegen dem Display, dann haben sie ja nicht mehr Gehäuseplatz und dann müssten sie ja viel kleinere Optiken haben, als sie das bisher gehabt haben und sie haben aber dem Hörensagen nach keine neuen Optiken, sie haben nur keinen Bump. Also ob das jetzt stimmt, lassen wir mal dahingestellt, aber wäre natürlich schön. Ich würde mir schon bumplose Geräte wieder wünschen, wenn man mich fragen würde. Ne? Also das ist ja auch so eine Johnny-Erfindung gewesen als Notnagel dafür, dass man die Geräte so schön dünn
machen wollte. Ich würde auch sagen, eher wieder dicker und dann macht das Ding gerade und gut ist.
Ja.
Mach einen größeren Akku rein, läuft das Ding 3 Tage.
Ja, genau. Das
also dann kann man ja viel rein interpretieren. Also von daher. Aber
genau.
Für manche ist das dann hinterher zu schwer. Das zieht ihnen dann die Hose aus, wenn sie in der Tasche ist. Und der andere kriegt Muskelkater beim Heben vom iPhone, wenn es dann 30 Gramm schwerer ist. Man weiß ja, wie das ist. Das Gejammer ist ja dann immer schnell ganz groß.
Knochenbrüche.
Ja, genau. Die Leute scheinen oft zu vergessen, dass sie das Ding nicht kaufen müssen, wenn es ihnen nicht gefällt. Ja. Aber es zu kaufen und dann zu heulen, ist natürlich auch ein bisschen, naja.
Ja, genau. Okay, schließen wir das noch ab. Also Kamerabuckel, verbessertes Lautsprechersystem.
Ja, das finde ich cool. Also ich meine, das ist schon gut, ne? Keine Frage. Ne?
Genau.
Aber deswegen finde ich es da so interessant, dass es noch besser wird.
Ja. Aber iterativ. Ne? Apples Audio-Team, ne? Das feuert auch auf allen Rohren. Ja. Ne? Also jedes Design, was man sich anschaut, jedes Mal ist irgendwie eine neue Innovation dabei. Wahrscheinlich wird das auch hier jetzt so sein, dass sie wieder irgendwas einfach nur deutlich besser gemacht haben.
Kannst vielleicht dein iPad Pro dann vor deinen Fernseher stellen und als Soundbar benutzen.
Ja, wer weiß. Genau. Irgendwann kommen wir noch dazu.
Ja.
Ja, richtig. Ja, gut. So, und als letztes neuer Prozessor, aber das war ja logisch, ne? Also der A12Z, der ist ja jetzt auch langsam ein bisschen
weiter. Ja, da wird der A14X reinkommen, gut ist.
Ja, das wird jetzt eine spannende Sache, ne? Da hatten wir ja viel philosophiert letztes Jahr drüber. Es wird spannend, was da jetzt für ein Prozessor reinkommt. Ob der A14 reinkommt, was ein bisschen mau wäre für das Pro, aber das wäre so ein Notnagel, wenn sie nicht genug Zeit haben, da jetzt noch ein extra A14X zu bauen. Oder es ist ein M1, was allerdings auch krass wäre. Wobei sie dann natürlich sowas wie Thunderbolt-Support einbauen könnten, was für das iPad Pro auch nicht schlecht wäre.
Oh ja.
Ich weiß aber nicht, ob sie das tun wollen. Ne? Also ob sie jetzt den M1, den Mac Apple Silicon Prozessor, ob sie den jetzt in die iPads packen wollen oder ob sie dafür nicht extra nochmal ein A14X machen. Ne? Das so eine Variation bauen. Wenn sie die sowieso fertigen lassen, ist dann wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig aufwendig. Muss man mal abwarten. Das ist für mich das Spannende daran. Kann man dann mal abwarten. Ne? Gut, so. Nächstes Thema, totgesagte Leben länger. Das iPad Mini soll auch aktualisiert werden. Tada. Habe ich ja jetzt auch eine Zeit lang drauf gewartet. Ich wollte ja auch schon mal da noch mal eins anschaffen und das ist alles so ein bisschen ungünstig. Kommen wir gleich noch mal zu, aber das iPad Mini 6. Generation, lass es mich gerade mal vortragen, soll auch im März kommen. Also das scheint ein großes iPad-Event zu werden. Das ehemals 7,9 Zoll Gerät soll jetzt 8,4 Zoll bekommen. Ich nehme mal an, durch Synergieeffekte, wie sie das bei den anderen Geräten auch gemacht haben. Das würde ja 0,5 Zoll so mehr
oder weniger einfach ranhauen. Ja, einfach ranhauen, so ein gutes.
Genau. Das würde dann auch dazu passen, dass sie sagen, das Aussehen sei angelehnt an das iPad Air. Ich finde es immer lustig, dass sie das Air als Referenz nehmen, weil das ja eigentlich das Pro-Design ist für meinen.
Ja, aber sie haben das wahrscheinlich jetzt als Air erwähnt, wegen der Funktion, dass die Touch-ID da reinwandert in den Homebutton.
Ja, und das ist aber genau das Thema, was hier verwirrend ist an der Aussage von dem Gerücht, nämlich Touch-ID soll im Home-Button bleiben, nicht im Power-Button.
Ja, aber ein Home-Button gibt es ja nicht mehr, wenn es randlos ist.
Genau das ist ja das Absurde.
Wahrscheinlich daran. Werden sie das machen wie beim Air, dass das in den Power-Button kommt.
Genau, das wäre ja nahe.
Ja, ja.
Ne? Dann hätten sie nämlich den Home-Button weg und diese riesen Leiste unten weg und dann hätten sie die Fläche um die 0,5 Zoll
Display. Ja, ja, also das werden sie auch machen. Das alles andere wäre Quatsch.
Ja, genau. Würde ich jetzt auch mal annehmen. Deswegen faszinierend, weil in dem Artikel wurde extra betont, es wäre weiterhin im Home-Button drin. So, aber wie gesagt, Gerüchtelage, ne? Also kann man ja gerne interpretieren. Und du hast vollkommen recht, ich glaube das auch nicht.
Ja.
Ne? Sieht ja. mir nach einem Typo aus.
Nee, also so wie das ausdrücklich erwähnt worden ist, echt? Kann das ja eigentlich okay. gar nicht sein. Also das. Aber gut, okay. Also das kann man abwarten. Als letzter Punkt wurde noch gesagt, Lightning Port, kein USB-C.
Ja, gut.
Ne? Dafür, dass es jetzt in den iPad Airs ja auch USB-C gegeben hat, ein bisschen schade. Hätte man sich ja jetzt wünschen können, dass ja alle iPads auf USB-C gehen, früher oder später. Ne? Dass dann das iPad noch ein bisschen was gedauert hätte, das hätte ich mir ja noch vorstellen können, aber bei dem Mini.
Ja, generell. Ne? Ja, stimmt. Alles dann auf USB-C wäre schon schöner, ja. ja. Hat man ja auch mal beim iPhone, also.
Ja, aber das.
Ja, ja, das ist ein Riesenthema. Ja, das besprechen wir besprechen wir mal anders.
Ja, genau. Aber wo wir schon bei den beim iPhone sind, Mac Otakara da auch noch eine Geschichte zu gehabt, und zwar iPhone 13. Ich frage mich, wo sie das überall rausgekitzelt haben, zu jedem Gerät eins. Haben sie irgendjemanden besoffen gemacht oder so? Auf jeden Fall, iPhone 13 soll, haben wir auch nicht zum ersten Mal gehört, aber einen kleineren Notch bekommen. Ja. Also die Delle oben, wo der Face-ID-Sensor drin ist. Und um das zu erreichen, soll der Lautsprecher, das wird dann sehr wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt sein an dieser Verkleinerung, der Lautsprecherstütz, der soll nach oben in Richtung Gehäuserahmen wandern. Momentan ist er ja zwischen der Sensorik, also links und rechts sind Teile von Face ID und der Lautsprecherschlitz ist in der Mitte. Und jetzt soll, sie hatten da auch eine schematische Zeichnung gemacht, der halt eben quasi oben drüber wandern und dementsprechend dann der Face ID Sensor dann zusammenrücken und wohl auch noch im Vertikalen ein bisschen kleiner werden. Aber ja, so war das zumindest da gezeichnet. Ob das jetzt real ist oder eine Schätzung, das weiß ich nicht.
Ja, interessant, ne? Also generell ist ja das Geheule immer riesig, dass das wegfällt. Ich muss zugeben, mich stört das Ding überhaupt nicht so. Und ja.
Also mich hat es in der letzten Zeit nicht mehr gestört. Im Gegenteil, Technologie finde ich weiterhin großartig. Dafür lohnt es sich auch, so eine Delle da oben drin zu haben. Klar, wenn sie jetzt reduziert bekommen.
Ja, nimmt man mit, ne? Keine Frage. Also findest du immer schwierig, wenn man das mit den Android-Geräten vergleicht, die einfach nur eine Kamera ins Bildschirm, in den Bildschirm gefräst haben und sagt, hier, die kriegen es ja auch kleiner hin, wo ich mir so denke, ja, ist auch überhaupt nicht dasselbe, Leute. Weißt du, das kann man mal so gar nicht vergleichen.
Ja, aber richtig. Naja. Da muss man dann mal die Apple-Seite aufrufen und ihnen mal zeigen, was für eine einzige Kamera Apple da an der Stelle genau. eingebaut hat.
Was für eine Sensorflut dahinter steckt.
Ja, richtig. Ja, gut. Lustigerweise ein einziges Titbit dann in dieser iPhone 13-Geschichte noch drin, der nichts mit dem Notch zu tun hatte, und zwar angeblich auch kein Kamerabuckel mehr. Du.
Ja, hätte ich mal noch ein Jahr gewartet mit dem Kaufen.
Ich hab's gerade im Kopf, ja. Mhm. Ehrlich gesagt, so richtig hundertprozentig glauben kann ich es noch nicht. Es gab zum Beispiel auch Gerüchte, das hatte ich jetzt gar nicht hier reingepastet, aber Gerüchte, die sagten, nächstes Jahr keine wesentliche Änderung am Kameramodul.
Ja, und das habe ich auch gelesen.
Mhm. Und das passt ja nicht zusammen. Nee. Ne? Also sie können ja nicht das Gehäuse gleich lassen, das flach machen und keine Änderungen im Kameramodul machen.
Ne? Das wäre schon das.
Aber ich denke mal, dass die irgendwann dann doch wieder eine Innovation rausbringen bei den Kameras und doch kleiner werden können. Also
ja, wir hatten ja schon mal über die Periskoplinsen gesprochen. Erinnerst du dich dran? Die sind da auch wieder erwähnt worden, aber erst für das iPhone 14 quasi. ne? Also noch ein Jahr hin. Die wären jetzt aber gerade da irgendwie komponententechnisch gerade damit am Arbeiten, aber das sieht wohl gut aus, gab es da auch schon so das ein oder andere Gerüchtelchen mal. Und das, da gab es sogar die Aussage, dass sie da wohl relativ lichtstarkes Periskop hinbekommen haben. Die bisherigen Hersteller, die Periskope drin hatten, die waren sehr, sehr lichtschwach. Und das ist natürlich nicht gut, weil lichtschwach gleich im Dunkeln schlechte Performance. Das
wäre natürlich auch doof, wenn sie da einen Rückschritt machen.
Ja, ja, oder sie machen da auch größere Batterie rein oder Mini-LED oder was auch immer.
Ja, aber ja gut, also wie gesagt, wenn sie das Periskop machen, das geht ja dann zur Seite. Da können sie dann auch den Buckel kleiner machen. Aber wie gesagt, es geht dann eher um die anderen. Sie haben ja jetzt gerade erst dieses 7-Linsen-System eingeführt, wodurch das definitiv nicht dünner geworden ist. Vorher hatten sie ein 6-Linsen-System im iPad und iPad Pro. Aktuell ist ein 5-Linsen-System drin. Bei allen haben sie den Buckel gemacht. Ne? So, und wie sollen sie das denn jetzt einfach so wegkommen,
ja, bei gleicher Gehäusestärke. Das mit dem Buckel, glaube ich, das wird nicht weggehen so schnell.
Ja, also so sehr ich es mir wünschen würde, ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie das einfach so jetzt verschwinden lassen, ohne dass das Gerät halt eben, wie du schon sagtest, deutlich dicker wird. Aber das werden sie halt eben schwer verkauft bekommen, weil das ist halt eben Apple, ja, die gehen nicht hin und sagen, dieses Mal nur 20% dicker.
Nee, das stimmt, das ja. Ist nicht so ihr Ding. Also meist ignorieren sie das ja, wenn es dicker wird. Also ziemlich gut.
Ja, klar.
Das kommt auf jeden Fall nicht in die Präsentation. Ja.
Richtig,
genau. Also, ja, warten wir es ab, was das ja bringt an iPhones und Buckeln.
Richtig, gut. Ja, aber alles in allem ganz schöne Gruppe von Gerüchten gewesen, fand ich mal. Immerhin mal was Konkretes. Sind wir mal gespannt, ob das jetzt wirklich ein März-Event gibt und wie das genau dann gestaltet sein wird. Aber es war ja anzunehmen, dass ein iPad-Event kommt. Und ja, hatten wir letztes oder vorletztes Mal ja auch schon, dass halt eben das iPad, was ist es, 9. Generation oder was, dann auch kommen soll. Ne? Und das würde das ja jetzt dann rund machen. Da machen sie ein iPad-Event und dann passt das. Können sie dann hoffentlich auch mit den AirTags mal um die Ecke kommen. Aber ob das zu den iPads kommt, ich frage mich schon wieder, ob das...
Das könnte natürlich auch sein, ja. Aber, jetzt nicht.
Ernsthaft? Nee. Da ist ja kein U1 drin.
Ach, stimmt.
Oder doch, in den neuen.
Ja, das kann sein. Ja, komm, jetzt lass die AirTags da liegen. Ich habe keinen Bock mehr über AirTags zu reden hier.
Ja, machen wir mit den Updates
weiter. Also, Apple, also es gibt Updates, wie Daniel jetzt schon erwähnt hatte. Aber ich kann es ja nochmal wiederholen. Und zwar Apple veröffentlicht iOS Version 12.5.1 für die Unterstützung des Exposure Notification. Entschuldige, nicht für die Unterstützung für den Bugfix. Upala.
Genau.
Ich war die Version zurück. Ja, das. Ach ja, genau, das war das beim iPhone SE, oder? War das nicht das oder war es ein anderer Artikel, den ich gelesen habe? Da gab es Probleme.
Was denn?
Keine Ahnung, egal.
Ich jetzt auch nicht weiter.
Nicht abschweifen. Also es gab Probleme bei dem Exposure Notification Framework für ältere Geräte. Das hat Apple damit behoben. Und generell gute Sache, ne? Also wir empfehlen immer noch die Corona-App und auch das System zu aktivieren. Falsch ist das nicht, kostet nichts, passiert nichts. Track keiner, dich, alles gut.
Ne? Ich musste tatsächlich aber auch dreimal hinschauen, ich habe da so ein Abo auf Updates bei Apple, wenn die rauskommen, als ich die E-Mail bekam mit dem Update von 12.5.1, da habe ich 12.5.1 gelesen, habe weggeguckt, guckte wieder hin, 12.5.1, nochmal geguckt, so wie letztes Mal auch, so dreimal schauen müssen und dann gedacht, so, ach, guck mal, haben sie einen Bugfix-Release noch gemacht, weil die 12.5, die war ja mal... Ne, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ganz untypisch, weil Apple macht ja eigentlich keine Feature-Releases bei älteren Versionen. Eigentlich immer nur Bugfixes, also Sicherheits-Releases, die dann halt eben an der dritten Stelle hochgezählt werden. Und sie hatten ja halt eben ein 12.5, was halt eben ein Feature-Release ist, released. Natürlich jetzt nicht dieses Mal, das ist ja dann der Bugfix dafür. Ne? Aber ja, genau dasselbe immer noch. Ja, Ansonsten, ja, die Betas gibt es mal wieder nicht viel zu sagen. Ne? Also gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, kamen die Betas. Also natürlich haben wir es nicht ausprobiert. Big Sur 11.2 Beta 2 und iOS, iPadOS, tvOS 14.4 Beta 2 sowie hier WatchOS 7.3 auch Beta 2. So, und da sehe ich irgendwas eingetragen. Ja. Wer hat das hingeschrieben?
Ja, genau. Also bei tvOS 14.4 Beta 2, also da soll die Installation auf der vierten und fünften Generation möglich sein. Mhm. Und das ist das Einzige, was da bekannt ist. Bei Big Sur ist gar nichts bekannt. Nur halt Verbesserungen, Improvements, halt die normalen, normalen Texte, die da immer hinterlegt sind. Und bei WatchOS 7.3 gibt es wohl eine neue Fitnessfunktion. Da werden Leute, die halt jetzt nicht joggen gehen oder Fahrrad fahren, werden dann ab und zu motiviert mit einem Hinweis, dass sie doch mal spazieren gehen sollen.
Ah, der Spaziergangshinweis.
Ja, hatte ich das mal gelesen.
Genau.
Weiß ich, ob wir darüber gesprochen hatten.
Bin mir auch gerade nicht sicher.
Aber da hatten wir schon mal, also entweder haben wir es gelesen oder wir haben sogar darüber gesprochen, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Aber generell eine coole Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gerade zu Zeiten wie jetzt, wo man ja auch viel drin hockt, eine gute Idee zu sagen, hey, geh mal in die frische Luft, lass mal ein bisschen Sauerstoff in die Birne. Das,
der Junge muss mal in die frische Luft.
Genau.
Also, werde ich auch definitiv ausprobieren.
Ja, eher als die Atem. Okay.
Ja,
das ist das Einzige. Aber ich versuche, ich hab's immer noch an. Ja, echt? Interessanterweise nervt die aber gar nicht so oft irgendwie bei mir. Ich krieg's nicht
mit, nee, das stimmt.
Kann auch sein.
Ist nicht mehr so
oft. Ich glaube, sie gibt irgendwann auf. Ich glaube, irgendwann sagt sie, warnt die doch einmal am Tag und ansonsten hat die keinen Bock mehr.
Der Sascha ist ein hilfloser.
Genau, ich glaube auch. Aber ich wollte es immer mal ausprobieren, regelmäßig.
Ich habe es einmal gemacht
bisher. Ich habe mehr als einmal gemacht. Ich habe das bestimmt schon 8-mal oder 10-mal gemacht. Das ist auch eigentlich gar nicht schlecht. Also generell finde ich es nicht schlecht. Nur so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ne? Einfach mal.
Also ich finde, es ist immer sehr viel Aufwand, immer die Sauerstoffflasche aus der Ecke holen. Und
gut, den Aufwand habe ich mir nicht gemacht, aber ich verstehe, was du meinst. Nee. Spazierfunktion werden wir mal ausprobieren. Gucken wir mal. Vielleicht kriegt man dann, erweitern sie den Fitnessring-Gedön-Ding und da kommt in der Mitte noch ein Punkt rein, so ein lilaner, der da sagt, du warst spazieren. Als Belohnung.
Wer weiß. Ja, das wird spannend, wo sie das einbauen.
Das wäre doch ganz cool. So. Ja.
Also da fange ich dann auch an, ja, immer jeden Tag einmal spazieren zu gehen, wenn ich dafür ein Häkchen kriege oder ein Pünktchen.
Dann können wir ja eine Challenge anfangen.
Ja, da mache ich mit.
Ja, aber ich glaube, die Challenge lässt sich nicht auf eine Sache fixieren, also wenn schon auf alles. Ne?
Oh.
Das wird das Problem sein.
Mhm. Ja, gut. Nächstes Thema. Damit sind wir die Versionen hier schon durch. Bleiben wir noch so ein bisschen was bei Diverses hängen. Eine Sache, die ich mal hier einmal kurz ansprechen wollte. Oh, das sind alles noch meine Themen. Es tut alles mir leid. Gut. aber ein Thema, was ich mal einmal kurz ansprechen wollte, weil ich selber gerade bei Amazon drüber gestolpert war. Das ist die Realisation, dass es derzeit, also jetzt sehr schnell, MagSafe-kompatible Produkte zu geben scheint. Ich dachte dann erst so, ach, die sind zertifiziert? Musste dann dreimal hinschauen, um zu realisieren, nein, das ist nur MagSafe-kompatibel.
Ja.
Das sind einfach Key-Charger, die dann halt eben mit Magneten versehen worden sind, sodass sie passen an den MagSafe-Rückseiten, ne, von dem iPhone 12 oder von der Hülle. Das ist natürlich auffällig, wenn man also hinschaut, dann sieht man dann, dass die halt eben nur 7,5 Watt laden. Da gab es also eine ganze Reihe von Anbietern, die da so Pucks im Angebot hatten, die natürlich auch schön günstig und bezahlbar sind im Gegensatz zu dem, was Apple verkauft. Da machen sie natürlich das Tor breit auf für andere Hersteller. Und die sind halt eben dann da alle reingesprungen, haben jetzt einfach ein Keypad da quasi mit einem Kabel dran, mit Magneten drumherum gemacht und verkaufen das dann halt eben jetzt für 10, 15 Euro. Und ich wette, das werden viele Leute kaufen. Trotz dessen, dass das nicht zertifiziert ist oder sowas. Aber es klappt ja, das ist ja key-kompatibel.
Genau, ne? Also
und letzten Endes.
Es ist magnetisch ist fest, der Vorteil ist da und kommt hat jetzt 7,5 oder 15 Watt geschenkt.
Und ist vielen wahrscheinlich einfach richtig, komplett genau. Egal.
Ja.
Ja. Ja, also wollte ich nur mal erwähnt haben, habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte natürlich gut oder schlecht funktionieren, aber da es halt eben Qi zertifiziert ist, wird das schon funktionieren, so wie so Ladepads haben auch.
Haben die Pucks dieselbe Größe wie der Original-Puck?
So vom Sehen her sehen die relativ gleich groß aus.
Also könnte man, es gibt ja so Halter, wo man die Pucks reintun kann, dann wäre so ein billiger Halter und so ein billiger Puck, da schneide ich die Kabel ab und schon habe ich den Stand, den ich mal haben wollte. Weil ich will einen, der nicht lädt. Ich will einfach nur, wo ich mein iPhone dran ploppen kann. Den will ich haben. Ich will kein Ladegerät, sonst ist das Ding ja die ganze Zeit am Laden. Und ich schneide ja nicht von einem Apple-Original-Puck den Kabel ab, das meine ich.
Ja, aber du kannst die Magneten, die kannst du ja einzeln kaufen. Ne? Die kosten ja nur 3, 4.
Ja, aber das Problem ist, diese Ständer sind dafür vorgerichtet, dass ein Puck da reinkommt. Die sind so zu weit hinten, die Magneten. Also da musst du irgendwas reinmachen, dann würde das gehen. Jetzt fehlt der 3D-Drucker. Naja.
Ja, gut, aber du musst ihn noch ein bisschen Zeit lassen, das ist ganz neu.
Ja, ja.
Aber es kommen ja jetzt massenweise Zubehörsachen, die auch dann wahrscheinlich dann auch irgendwann auch nochmal original zertifiziert sind. Apple bietet das ja an mit der MFI-Zertifizierung oder Made for iPhone, wie das ja dann heißt für die Leute, wenn die was kaufen. Letzten Endes dann wird das auch noch kommen, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also wenn man was zum Spielen haben möchte, da gibt es jetzt schon das ein oder andere, was man sich mal anschauen kann. Wir hatten uns auch die Tage hier, Sascha und ich, über hier so ein Dashboard-Klemmen-Ding, was man im Auto so an die Lüftung klemmt, unterhalten. Das werde ich jetzt vielleicht bei Gelegenheit mal bestellen. Ich hatte gerade keinen Drang, weil ich fast kein Auto fahre im Moment. Warum nur? Deswegen habe ich es jetzt nicht sofort bestellt, aber mal gucken. Ist zumindest günstig und kann man mal ausprobieren. Wie gesagt, also wen es interessiert, sucht mal auf Amazon nach MagSafe, dann mittlerweile so eine Liste. Gut. Nächstes Thema ist relativ schnell abgehakt und zwar für alle Leute, die M1 Macs haben und sich mit Bluetooth Reconnects rumkämpfen. Tue ich mich zum Glück nicht, weil ich habe ja ein Notebook und da habe ich natürlich eingebaute Tastatur und Maus, aber die M1 Mac Mini Nutzer, die sollen da wohl doch schon ein ganzes Eckchen mehr drunter leiden, dass es halt eben so sporadische Bluetooth Reconnects gibt. Ich vermute mal, dass da der Bluetooth-Chip abstürzt und neu bootet oder sowas in der Richtung. Also das ist dann wirklich eine Zeit lang weg und dann muss man dann die Maus oder das Trackpad wieder anklicken, dass es sich wieder verbindet, so wie als wenn du den Rechner gerade hochgefahren hast. Und zumindest ist das jetzt bei mir der Effekt, da soll es 2, 3 unterschiedliche Probleme geben. Lange Rede, kurzer Sinn, Apple hat jetzt wohl offiziell, inoffiziell angekündigt, dass sie da jetzt einen Bugfix planen. Also das wurde ja gleich mal wieder laut gejammert, oh, Himmel hilft, das ist bestimmt ein Hardware-Defekt, die werden SALA austauschen müssen. Nein. Wie so immer, wenn solche Sachen sind, erstmal die Kirche im Dorf lassen und Apple mal machen lassen. Lasse mal 3 Wochen auf die Fehlerreports gucken und dann werden sie da schon einen Bugfix für machen. Und wenn sowas abstürzt intern, dann sehen die das.
Ja. Erstmal Ruhe bewahren und nicht den Teufel an die Wand malen.
Richtig. Es gab auch ein paar Leute, die haben das eher pragmatisch gesehen. Die haben halt eben dann einfach ihre Lightning-Kabel angeschlossen, wenn du so eine Apple-Tastatur und Maus hast. Bei der Maus klappt das ja dann besonders gut.
Wollte gerade sagen, viel Spaß damit.
Natürlich nicht, leider. Aber bei der Maus ist es auch nicht ganz so dramatisch wie bei der Tastatur. Vor allen Dingen, und das ist das Hauptproblem bei dem Mac Mini wohl gewesen, dass wenn du den hochfährst und du musst dich anmelden, dann die Tastatur nicht reagiert, dann brauchst du eine andere Tastatur. Dann musst du dann ein Kabel anschließen, das geht dann. Da brauchst du ja zum Glück keine Maus zwingend, deswegen reicht das immer aus. Aber gut, okay, also fix soll kommen. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht schon in der Beta drin ist. Ich habe das hier nicht mit der Beta bespielt momentan, aber müssen wir mal abwarten, ob das da.
Ja, wir werden es mitkriegen, dann verkünden wir es, wenn es soweit ist.
Genau, richtig. So, und dann sind wir auch schon so weit, dass wir noch zum Rausschmeißer kommen. Der Rausschmeißer, diesmal ist ein ganz kleines bisschen mehr. Eigentlich wollte ich nur eine Sache drin haben, da komme ich gleich zu. Und jetzt hat sich das so ganz kurzfristig noch ergeben, dass da noch so ein bisschen mehr dazu gekommen ist. Aber ich versuche es kurz zu machen. Und zwar unser allerliebster Chip-Supplier Intel hat, wir haben ja in der letzten Zeit das ein oder andere Mal über sie gesprochen, jetzt auch erstmal zur CES, erste Kenntnis, hatten die jetzt eine Präsentation gemacht und haben die neue Alder Lake Chip-Familie vorgestellt und schon lustig, dass sehr viele Artikel da in der Gegend rumunkten und Sachen, ja, und sie haben gleich einen M1-artigen Chip vorgestellt. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Sie haben nämlich eigentlich nur so eine Big-Little, ja, genau. Nennt man das bei ARM-Konfiguration vorgestellt, also wo es eine Kombination von High-Performance- und High-Efficiency-Cores gibt. Also einer, der hochperformant ist und ein anderer Core, der hocheffizient ist, so wie das eben im M1 und auch im A14 und in den ganzen anderen A-Prozessoren jetzt seit einiger Zeit schon drin ist. Und das ist natürlich eine super Kombination, weil, wie wir das beim M1 auch schon ausgiebig besprochen haben, du halt eben, wenn du niedrige Last fährst, halt eben dann diese High-Efficiency-Cores benutzen kannst, die halt eben super energieeffizient sind, was halt eben die Akkulaufzeit deutlich verlängern kann. Und wenn du Leistung brauchst, dann nimmst du halt eben die High-Performance-Cores dazu. Ne? Aber das lohnt sich halt eben nur, wenn du auch wirklich Durchsatz brauchst oder halt eben wirklich CPU-Leistung brauchst. So ein bisschen was Mauszeiger hin und her schubsen, das kann man halt eben auch mit so einem Sparcore.
Ja, genau, oder E-Mails durchgucken und so, ne? Das geht meist auch darauf. Genau. Also generell haben sie nur diese, eigentlich haben sie nur diese Idee übernommen. Ansonsten ist dieser Core.
Genau.
Also ich glaube, noch ein System on the Chip, ne? War es, glaube ich.
Ist das ja dann mehr oder weniger, achso, ja, irgendwie so zum Teil irgendwelche Chips haben sie jetzt integriert, aber das haben sie in der Vergangenheit auch.
Und ja, und ansonsten natürlich 10 Nanometer, glaube ich, waren es dafür.
Genau, ihre 10 Nanometer Produktion, also im Prinzip das, was sie an aktueller Strukturgröße noch unterstützen, momentan selbst gefertigt, ist natürlich ARM, wenn du halt eben an die 5 Nanometer von TSMC denkst momentan. Aber da kommen wir gleich zu.
ja, gut. Hatten die nicht auch noch einen ML-Teil drin, ML-Chip?
Machine Learning?
Ja.
Soweit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht reingeschaut, aber bei dem, was ich gelesen hatte, ist mir das nicht hängen geblieben.
Okay, ich meine, ich hatte es gelesen, aber gut.
Ja, könnte sein, hatte ich jetzt nicht drauf geschaut. Gut, ja. Also, ich fand es lustig, dass sie da jetzt plötzlich in der Berichterstattung, in der Art und Weise, wie die Leute die Artikel geschrieben haben, jetzt der Underdog sind. Ne? Das ist eigentlich der Grund, weshalb ich das hier reingepackt habe und lachen musste, ne? Weil sie jetzt einen M1-artigen Chip released haben. Wenn sie den zuerst released hätten, wäre es natürlich andersrum gewesen, aber whatever.
Ja. Ne?
Okay, gut. So, jetzt zum nächsten Punkt, und das ist jetzt eigentlich der, den ich als Rausschmeißer ursprünglich hier unten drin hatte, und zwar Intel ist in Verhandlungen, Teile seiner Chipproduktion auszulagern an TSMC. Tada! Ja, so kann man seine Probleme auch lösen.
Ja. Oder? Wenn man selbst nicht kann, gibt man es ab.
Ja,
also, ja, ich sehe da auch keinen Erfolg im Moment bei ihnen, ne? Also sie sind ja, hängen ja wirklich weit hinterher, Jahre, ne? Und
Das ist auch das Problem, glaube ich, weshalb sie da jetzt die Notbremse ziehen in dieser Richtung. Und das ist wirklich eine Notbremse, weil Intel ist ja total verwöhnt. Die haben ja immer die Nase angegeben, ne? Also die waren immer im Lead. Und dass sie jetzt sich dazu durchringen, also es ist noch nicht entschieden, wurde ausdrücklich betont, ja, und zwar stand hier CEO Bob Swan kündigt Entscheidung zur Quartalspressekonferenz zum 21.01. an, also das ist auch jetzt, aufzeichnen tun wir hier heute am 13.01., ist das noch nicht entschieden offiziell, ob sie das jetzt machen werden oder nicht. Aber es geht schon so weit, dass sie sagten, irgendwie hier 4 Nanometer wäre der Prozess, den sie dann bei TSMC jetzt anvisieren, und Start wäre erst 2023. Man muss dabei wissen, die haben tatsächlich sehr, sehr viel Vorlauf. Ne? Das habe ich das ein oder andere schon mal erklärt. Man muss also jetzt Intel muss jetzt seine Chips, das haben die ja nie gemacht, für eine andere Struktur, für einen anderen Fertigungsprozess vorbereiten. Das heißt, also das wird jetzt nicht 2 Jahre dauern, aber das wird zumindest erstmal ein bisschen was Arbeit bedeuten für Intel, die halt eben nie sich irgendwie mal damit beschäftigt haben, mal die Softwareentwicklungstools zum Beispiel halt eben von den anderen Chipherstellern sich anzuschauen und da ihre Chips ans Laufen zu bekommen. Das heißt also, ja gut, auf jeden Fall, sie haben da relativ lange Wartezeit jetzt noch eingeplant. 23 ist jetzt dann vielleicht schon, also 2 Jahre ist jetzt schon mal lang für ein Bring-Up, aber ja, es ist faszinierend, dass sie sich in die Richtung bewegen. Ja, so, und jetzt wäre das auch schon ein schöner Rausschmeißer gewesen, aber dann kam heute kam dann noch eine Ergänzung, und zwar CEO Bob Swan trifft Schritt, jetzt habe ich es versaut, CEO Bob Swan tritt zurück. So, und dann dachte ich jetzt noch, Moment, vorm 21.01. oder nach dem 21.01.? Und ja, er tritt tatsächlich zum 15.02. zurück. Er wird also tatsächlich die Entscheidung bezüglich der TSMC-Fertigung wohl tatsächlich noch fällen, dann bevor er zurücktritt. Aber sie haben sich da wohl unter Druck setzen lassen, was den CEO-Posten angeht. Denn Bob Swan, ich hatte das jetzt in dem Kontext mal nochmal kurz nachgelesen, ist der ehemalige CFO von Intel und ist dann ja, halt eben als CEO eingesetzt worden. Ich habe das nicht weiter verfolgt vor einiger Zeit. Und er wurde halt eben kritisiert, weil der halt eben ein Finanzheini ist und kein Technikheini. Ich sage das extra so, weil bei Intel historisch tatsächlich immer Technikleute CEOs gewesen sind. Ne? Faszinierende Erkenntnis. So, und dann kam ein für mich sehr bekannter Name wieder hier aufs Tableau, und zwar Pat Gelsinger. Also, wer den nicht kennt, ich bin jetzt hier so ein alter Prozessorgeflüster-Leser von der CT, zumindest von vor vielen, vielen Jahren, wo das noch gedruckt wurde, also die Prozessorgeflüster in dem Magazin gedruckt wurde und ich es gelesen habe. Da habe ich sehr viel über Prozessoren gelernt in dem Prozessorgeflüster. Und der Name Pat Gelsinger ist mir auf jeden Fall ein Begriff, weil Andreas Stiller, der Autor, der das immer geschrieben hat, hat einen sehr guten Kontakt zu Pat gehabt und deswegen sehr viel mit dem sprechen können. Deswegen wurde der da dauernd erwähnt. So, und er ist ja auch dann der CTO gewesen. Das heißt also, er hat halt eben technologiemäßig da halt eben das Ganze vertreten. So, so aktiv habe ich das halt eben in der letzten Zeit nicht mehr verfolgt. Deswegen hatte ich auch gar nicht mitgekriegt, dass Pat Gelsinger Intel verlassen hatte und mittlerweile VMware CEO ist. Das ist auch mal ganz interessant zu hören gewesen. Und ja, jetzt wurde halt eben verkündet, Bob Swan tritt zum 15.02. zurück und Pat Gelsinger ersetzt ihn als CEO bei Intel dann. Das heißt, Pat kommt zurück. Das war mal eine schöne Geschichte. Also der hat einen guten Ruf. Ne? Jetzt weiß ich nicht, was er in seiner damaligen Zeit dann versaut oder nicht versaut hat. Das müsste man dann alles mal nochmal nachgucken, weil irgendwas ist ja in den letzten Jahren dramatisch schief gegangen. Ich habe das damals halt eben nicht aktiv verfolgt, aber ist schon lustig zu hören, vor allen Dingen auch, dass sie jetzt dann einen Technologiemenschen dann tatsächlich dort wieder als CEO hinsetzen und damit jetzt wieder in die alten Schuhe zurückkommen. Da kann man dann mal gespannt sein, ob Pat da aufräumen wird oder nicht.
Ja, also das ist spannend zu sehen, ob da der Techniker das dann wieder vernünftig hinkriegt und ja.
Genau. Ich bin ja eigentlich immer positiv eingestellt auf Techniker, ja, ja. Auf Führungsposten.
Also rein warum nur? Finanztechnisch das Ganze zu betrachten, finde ich, ist halt oft ein bisschen zu einfach. Das ist das Problem.
Genau. In dem Sinne, go Pat. Also Apple kriegst du nicht mehr, aber ansonsten können da noch das Ruder rumreißen. Genau. Wäre ganz gut, weil Konkurrenz immer gut. In dem Sinne, schaut mal, dass er da die Kurve bekommt. Und ja, damit haben wir jetzt tatsächlich den Rausschmeißer abgehakt und können Schluss machen, wenn ihr nicht noch irgendwas habt.
Nö, ich, also das ist alles von mir alle Themen abgehakt. Was heißt von mir? Aber hier steht nichts mehr. Und ich wollte jetzt auch spontan mal nichts erwähnen. Also deswegen.
Alle glücklich. Gut.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Gibt auch nicht viel zu labern jetzt am Ende, weil keine Themen. Das ist also nichts, was wir noch erwähnen wollen. Also zumindest so. Und ja, ne, also denn in dem Sinne eine schöne Woche und ja, ne, klickt uns, liked uns, kann man nochmal sagen, ne, auch gerne bitte nochmal auf YouTube ein Abo dalassen oder so, da könnten wir das noch gebrauchen. Auch im Allgemeinen, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, bitte auch gerne mal ein Review irgendwo abgeben, also entweder bei YouTube, aber auch bei Apple, bei den Podcasts zum Beispiel. Also das gerade so kleinen aufstrebenden Podcasts fehlt sowas natürlich immer. Das heißt, wenn ihr uns großartig. Gefallen tun wollt, wäre das schön. Und ansonsten, ja, ne, herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten
Mal. Ja, auch von mir noch danke fürs Zuhören und sucht mal noch ein paar Bedeutungen in unserer Folgenzahl. Vielleicht findet ihr noch mehr als wir.
Und ansonsten. Das sagst du jetzt in dieser Folge. Die nächste ist die 42.
Ja, ja, das stimmt. Da kommen wir nochmal drauf. Ansonsten, schönen Abend. Also, ja, schönen Abend ist schlecht. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.